Wir haben eine dumme Idee gehabt und zwar haben wir uns überlegt, wir fangen einen Podcast an, um aus unserem beruflichen Alltag ein bisschen zu plaudern und ihr werdet viele Anekdoten kennenlernen, möglicherweise unser Team, wie wir arbeiten, warum wir KNX machen und andere Dinge nicht. Wir wissen noch gar nicht genau, wohin diese Reise geht, aber man darf sehr gespannt sein, ja, was einen da so erwartet.
Wir haben uns überlegt, dass wir so viel interessante Gespräche hier im Team führen, die vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen interessante Einblicke geben können in das, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun und auch wie diese Smart-Home-Welt funktioniert hinter den Kulissen.
Und manchmal auch nicht funktioniert.
Dass wir uns überlegt haben, dass wir das mal konservieren und verteilen. Das ist heute die erste Folge, in der es eigentlich eher darum geht, uns einmal ein bisschen warm zu quatschen und zum anderen vorzustellen, wer sind wir eigentlich, die Treiber hinter Casayo, was ist das, was wir wollen, wo wollen wir hin, was ist unser Ziel, wo kommen wir her vor allen Dingen, um da auch mal ein bisschen Background-Informationen zu liefern, weil das eben auch Rückschlüsse zulässt auf die Art, wie wir arbeiten und warum wir manche Sachen ein bisschen umständlicher und umfangreicher machen als andere.
Dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen, außer dass es sicherlich ein sehr außergewöhnliches Format wird, beziehungsweise die Themen, die wir so beleuchten, ja auch ein bisschen von den Zuschauern abhängen, die vielleicht das ein oder andere Thema auch kommentieren und uns Impulse geben, was sie so interessiert und hören wollen. Wir haben auf jeden Fall viele, viele Ideen sowieso im Kopf, die wir dann ja Stück für Stück mal im Laufe der nächsten Folgen auspacken und beleuchten werden.
Also viel Spaß mit dem Casayo Podcast.
Der erste spontane Impuls, den ich gerade hatte, war, es wäre vielleicht nett, wenn wir den Zuhörern ganz kurz erklären, wo kommen wir her, was tun wir, wer sind wir überhaupt, einfach damit es erstmal einen Kontext gibt. Einverstanden?
Einverstanden.
Okay, vielleicht machen wir es freundlicherweise so, dass wir uns gegenseitig vorstellen, das ist vielleicht ganz nett. Wir versuchen das auch kurz zu halten. Also Philipp, erstmal, danke, dass du da bist. Du bist ja Elektroingenieur und warst viele Jahre auch selbstständig als KNX-Systemintegrator, hast eigene Projekte geplant, bist dann, ja, ich sag mal, aus privaten Gründen umgezogen, einfach hier in die Nähe nach Würzburg, hast dich dann, ich sage mal, unserem Team angeschlossen. Du kannst ja selber vielleicht noch über die Gründe da weiter reingehen, wenn du magst. Auf jeden Fall hast du sehr viele Jahre Erfahrung im Bereich KNX-Systemintegration und ich würde mal sagen, bist du so einer der alten Hasen hier im Stall. Darf ich das so sagen?
Ja, man sieht ja auch, wenn man den Podcast mit Bild genießt, dass ein bisschen die Schläfen langsam grau werden. Also ich bin schon fast das älteste Semester hier im Team.
Du bist wie alt?
45.
Okay. Und hast wie viele Jahre Erfahrung im Bereich KNX?
Also im Bereich Haustechnik habe ich, würde ich sagen, 43 Jahre Erfahrung. Aber KNX seit 15, ich glaube vor 15 Jahren habe ich das KNX-Partner-Zertifikat bekommen und erstmal langsam angefangen. Und Vollzeit mache ich das vielleicht seit 13 Jahren jetzt. Also das ist mein Hauptfokus eben in gut ausgeführten, funktionierenden KNX-Installationen liegt.
Ja, also ich würde mal sagen, ausreichend Erfahrung, um Projekte in aller Komplexität und Größe zu betreuen. Und du hast ja auch schon, ich würde mal sagen, vieles gesehen.
Das ist richtig.
Ja, da können wir ja, ist vielleicht so ein Stichpunkt, da können wir später mal reingehen. Wo sind wir unterwegs? Was ist so der Scope vielleicht auch an Projekten, den wir bedienen hier bei Casayo?
Jetzt ist es an mir, dich mal kurz vorzustellen. Unser CEO, Geschäftsführer, Oberhaupt im Laden. Du bist eigentlich Quereinsteiger. Von der Ausbildung her kein Ingenieur, kein Elektriker, hast eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht, schon immer technisch interessiert gewesen, wenn ich mich recht entsinne, über das eigene Haus auch ein bisschen an das Thema gekommen und hast gemerkt, dass es da einen dringenden Bedarf gibt an Leuten, die Probleme, die mit KNX-Installationen und mit den Möglichkeiten, die diese Technik bildet, umgehen müssen, dass es einen Bedarf gibt an Leuten, die da strukturiert vorgehen und das sauber und ordentlich umsetzen. Da kommt dir natürlich zugute, dass du vorher auch schon in deinem ersten Leben Projekte mit der Automobilindustrie gemacht hast und in zertifizierten Firmen unterwegs warst und deswegen eben mit Protokollen und Prozessen dich auskennst und dazu neigst, Sachen in wiederholbare Strukturen zu bringen.
Ich glaube, der genetische Einsprungpunkt ist, dass mein Opa Feinwerkmechaniker war. Also der hatte damals schon immer so mit so kleinen Schlossschrauben, kam der immer um die Ecke und hat selber irgendwelche Sachen gebastelt, hat auch selber so Geduldsspiele damals selber schon aus Holz zusammen geschreinert. Und so in der Retrospektive würde ich sagen, er war Tüftler und Erfinder. In den 50ern damals hat er zum Beispiel einen Würstchenautomat mal erfunden. Da ging es darum, dass man quasi bei großen Firmen einen Automat aufstellt, so wie man heute vielleicht so einen Pizzaautomat kennt. Und oben hat man, weiß ich nicht, eine Mark reingeschmissen und dann ging die Maschine los, dann war die Heizspirale drin, dann ist das Würstchen warm gemacht worden, das Brötchen drauf, dann kam der Ketchup-Spritzer und unten kam das fertige Hotdog-Würstchen raus. Also das war so aus der Richtung bin ich, glaube ich, familiär etwas vorbelastet und ich glaube, diese genetische Komponente habe ich ganz stark in mir, einfach Sachen auszutüfteln und Lösungen zu generieren für technische Dinge irgendwie umzusetzen. Und ja, das kann man einfach sehr schön ausleben, diesen Faible in der Smart-Home-Branche, weil genau darum geht es ja.
Ja, für mich ist das Chance und Hemmnis zugleich, dass du Quereinsteiger bist. Einmal ist es so, dass du freier denken kannst, weil du eben nicht die technischen Vorgaben oder das etablierte Doing in dir trägst, dass man eben als Elektroingenieur mitbringt, wenn man schon immer gesehen hat, wie man irgendwelche Sachen macht oder wenn man genau weiß, ach, das geht doch nicht, weil, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, also du bringst neue Ideen rein und kannst manchmal unbelastet an Sachen rangehen und manchmal ist es eben auch vielleicht ein Nachteil, dass die Sachen, die dem Fachmann sofort klar sind, bei dir eben zwei Runden brauchen, bis das eben durchgesickert ist. Also das ist gleichzeitig
Ich habe letzte Woche Weihnachtsgeschenke bestellt für meine Kinder und habe dann auf meiner Amazon-Wunschliste gesehen, von 2009, die VDE 0100. Also das war damals so mein Ansatz zu sagen, okay, ich habe von Elektrotechnik keine Ahnung, ich habe im Physikunterricht gut aufgepasst, ich weiß, wie eine Schaltung funktioniert und wie eine Wechselschaltung funktioniert, also ein grundlegendes Verständnis von Strom hatte ich, aber natürlich habe ich keine elektrotechnische Ausbildung genossen. Ja, ich bin ja völlig fachfremd. Aber mein Ansatz war halt damals einfach, ich kaufe einfach mal das dicke Buch und das lese ich einmal durch und dann werde ich schon genug verstanden haben, um in einem Einfamilienhaus so viel Überblick zu haben, dass ich zumindest, ich sag mal, was den Smart-Home-Teil betrifft, da irgendwie ein bisschen was kann. Also so war damals mein Ansatzpunkt tatsächlich. Und das habe ich auch gemacht dann.
Also du hast sie tatsächlich bestellt und gelesen.
Es gab dann verschiedene Versionen, deswegen ja. Stand heute immer noch auf meiner Wunschliste, gab es ja dann verschiedene Ausführungen, wie die halt gebunden waren und der dicke Schinken, der ist immer noch da drin. Ich habe ihn, glaube ich, damals aus der Uni-Bibliothek dann ausgeliehen und tatsächlich einfach im Urlaub mal quer gelesen, weil ich verstehen wollte, so wie ist das mit der Selektivität bei den Sicherungen und wie wird Leitungsquerschnitt berechnet und so weiter. Das hat mich halt einfach interessiert und so war mein Ansatzpunkt, überhaupt mal in diese Branche reinzukommen. Und der zweite Ansatzpunkt war, ich wollte Praxiserfahrungen sammeln. Also ich habe tatsächlich angefangen damals in der Studentenbude, damals beim, also 2009 war das ja, wie gesagt, da war jetzt Internet noch nicht so groß, sage ich mal, aber es gab schon ein paar große Shops und ich habe damals dann beim Eibmarkt, die waren so einer der größten Online-Shops damals, mir so ein Starterpaket gekauft aus 25 Meter Rolle Buskabel und einer Ling und Yanke Spannungsversorgung mit Aktor drauf. Die fliegt heute hier noch bei uns im Büro rum und nutzen wir ab und zu. Da habe ich einfach mal angefangen. Ich habe gesagt, ich muss einfach mal praktisch ausprobieren, so wie weit kommt man denn damit? Und dann habe ich angefangen, damals die Zwei-Zimmer-Studentenbude aufzurüsten. Und habe an allen Stellen versucht, hinter den Fußleisten dieses grüne Kabel zu verlegen. Ja, so fing das halt an. Also Learning by Doing, ganz klassisch.
Das wusste ich zum Beispiel alles so noch gar nicht. Meine Frage ist natürlich direkt, wieso hast du denn dir, wie kamst du denn auf KNX, um die Zwei-Zimmer-Studentenbude irgendwie technologisch ein Stück weiterzubringen?
Boah, gute Frage. Also ich glaube, es war relativ schnell klar, dass man in Neubauprojekten keine Funklösungen haben will. Das war für mich irgendwie klar. Also ich will ein strukturiertes, verkabeltes System, was robust funktioniert. Und da, ich sag mal so, ich komme ja aus der Automobilforschung, da der CAN-Bus, ich sage mal so, der Branchenstandard im Auto ist, habe ich halt geguckt, so was ist denn im Bereich Haussteuerungsbussysteme da so der Standard und dann ja, kommt man einfach ganz schnell zum KNX. Und für mich war eigentlich relativ klar, es gibt da so irgendwie Open-Source-Ansätze und so weiter, da gab es damals ja auch schon ein paar Sachen. Aber für mich war klar, okay, es gibt diesen Standard und dieser Standard ist wohl das Mittel der Wahl, um solche Projekte umzusetzen.
Ja, das ist natürlich eine gute Analogie zwischen dem CAN-Bus im Fahrzeug und dem KNX-Bus im Haus. Bei mir war es so, dass ich ja kein komplett branchenferner Quereinsteiger bin, aber ja auch von der Ausbildung her habe ich Mikro- und Telekommunikationselektronik eigentlich als Vertiefungsfach gehabt und komme eigentlich eher aus dem Bereich Elektronikentwicklung, also Hardwareentwicklung, Mikrocontroller-basierte Systeme, also das eigentlich, was in jedem KNX-Aktor, Sensor, Teilnehmer innen drin ist, also die Platine mit dem Chip drauf, wo irgendwelche Informationen zusammengesammelt werden, das übersetzt wird in ein Protokoll und das dann über eine Schnittstelle irgendwie in ein Signal nach außen, zur Außenwelt transportiert wird. Das ist eigentlich die Welt, aus der ich kam. Ich hatte damals mit KNX deswegen Berührungspunkte, weil ich eben als Ingenieurdienstleister von einem der großen KNX-Hersteller dazu gebucht worden bin. Eigentlich sogar gar nicht witzigerweise, um fachlich zu arbeiten, sondern damals ging es darum, dass sie festgestellt haben, dass sie durch unterschiedlich outgesourcete Entwicklerteams für ihre Produkte auch sehr unterschiedliche Beschreibungen für die Bedienungsanleitungen bekommen haben. Die haben eigentlich jemanden gesucht, der als Deutsch-Muttersprachler da mal ein bisschen Ordnung reinbringt in die Textvielfalt, weil sie eben das Feedback hatten, auch von den Elektrikern. Hört mal, bei euch heißt einmal die Klemme so und der Knopf so. Und aber bei dem anderen Gerät, und das ist dieselbe Serie, es hat nur 4 Kanäle statt 8, aber da heißt der Knopf so und der Kanal so. Was ist denn da los bei euch? Und so kam ich eigentlich in diese, mit der KNX-Welt erstmal in Berührung. Für mich war es damals das Faszinierende, dass ich eben nicht nur Code geschrieben habe oder Leiterplattenentflechtung gemacht habe für irgendwelche Mikrocontroller-Systeme, sondern dass ich auch mal mit den, also dass ich mit einem Mikrocontroller-System eigentlich ein echtes Gebäude steuern konnte. Und das hat mich dann, ich habe da einen KNX-Einsteigerkurs mitgemacht, um eben mal das zu verstehen, was ist das überhaupt für eine Technik, was macht man damit. Für mich war das faszinierend, dass ich eben nicht nur wie sonst auf meinem Testbrett LEDs einschalten konnte, sondern halt mein kompletten Gebäude, ganze Fassade, Rollladen fahren lassen. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool. Und durch mein Hintergrundwissen habe ich natürlich die Systeme auch direkt ausreizen können, auch schon in diesem Übungslabor, was die da hatten. Und dabei haben dann die anderen Kursteilnehmer, die aus der Praxis kamen, das waren dann Elektriker in der Ausbildung oder Meister, die das als Zusatzqualifikation gemacht haben, die haben dann schon gemerkt, dass ich zwar keine Ahnung hatte, wie man das im Gebäude einsetzt vielleicht, aber dass ich lauter Spielkram umgesetzt habe in Sekundenschnelle in diesem Labor und bei denen direkt die Fehler in ihrer Übungsaufgabe in 2 Sekunden halt gefunden hatte. Dafür haben die den Verdrahtungsfehler halt schneller gefunden. Und daraus hat sich dann eigentlich entwickelt, also da haben sich ein paar Kontakte ergeben und nachher war es so, dass die mich immer wieder mal dazu gerufen haben, wenn sie selber auf einer Baustelle nicht weiterkamen. Und so ist dann eigentlich diese KNX-Welt auch über dieses Initialprojekt hinaus irgendwie immer so ein bisschen noch in meinem Leben geblieben. Und ich hatte dann das erstmal so als bisschen Würze zum Bildschirmarbeitsplatz-Job genossen, dass ab und zu mal irgendjemand anruft und sagt, hey Philipp, kannst du nicht mal rauskommen? Ich habe hier ein Gebäude, da ist irgendwie der Wurm drin, ich finde es nicht und die Leute sind schon ein bisschen genervt und kannst du mir da nicht aus der Patsche helfen? Und dann bin ich irgendwo hingefahren und habe meistens in sehr kurzer Zeit da irgendwie die Kuh vom Eis gebracht und alle waren froh, was ja für alle Beteiligten irgendwie ein gutes Gefühl war. Und irgendwann kam dann aber schon auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, eigentlich wäre das noch viel cooler gewesen, wenn die Leute mich das vorher gefragt hätten, wenn die Geräte nicht schon an der falschen Stelle eingebaut sind und man mit irgendwelchen Programmiertricks die Sache dann doch noch zum Funktionieren bringt, sondern wenn man eben vorher schon systematisch drüber nachdenkt und sinnvoll plant, habe mich dann entschlossen, eben diese Lücke zu schließen oder diese Dienstleistung anzubieten, eben Leute dabei begleitet, ihren Neubau auszustatten. Das hat damit erstmal angefangen, dass die Elektriker mich natürlich kannten und mich dann in Projekte, wo sie direkt gemerkt haben, das wird ein bisschen komplexer oder komplizierter, mich dann dazugerufen haben und dazugebucht haben. Und ich habe dann, bevor sie in die Umsetzung gingen, da noch ein bisschen mitgestaltet. Aber relativ schnell wurde dann klar, dass man eigentlich noch früher ansetzen muss und eher auf Bauherren oder Architekten zugehen muss, weil sobald der Elektriker beauftragt wird, ist normalerweise ja auch das Budget für den Elektriker schon festgesetzt und das irgendwie in die Gesamtbausumme eingebaut. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hallo, ich bin Ingenieurdienstleister und hätte auch gern ein annähernd ingenieurmäßiges Honorar dafür, dass ich euch hier davor bewahre, gravierende Fehler zu machen, war das oft nicht mehr im Budget drin irgendwie. Und wie bin ich dahin abgebogen jetzt? Ah, woher ich komme, dass ich nur Seiteneinsteiger bin. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass ich eben auch kein gelernter Elektriker bin.
Also kommst du aus der Mikroprozessor-Elektronik-Entwicklung, genau. So würde ich das vielleicht subsumieren wollen.
Richtig, eigentlich ganz feine Sachen, ja. Ein bisschen Elektronik und ein bisschen blinkende Lichtchen.
Ja.
Aber diese Elektronik kann natürlich auch was steuern und das ist halt hier genau der Fall. Also das ist eigentlich so mein Blickwinkel darauf und weil ich eben auch Softwareentwicklung gemacht habe, also hardware-nahe Software, habe ich eben auch die Möglichkeit halt
also du hast technisch sehr tief verstanden, was das KNX tut, wie einfach es eigentlich ist, was der Mikrocontroller-Prozessor da drin tut in den Produkten. Also aus dem Blickwinkel war das für dich sehr schnell, sehr einfach und sehr klar, was da passiert, ne?
Genau, und da das Entflechten von komplexen Systemen eigentlich mein gelernter Beruf sozusagen ist in dem technischen Umfeld, kann ich das jetzt halt sehr gut einsetzen, um eine Stufe höher zu abstrahieren. Was ist denn in einem Gebäude notwendig? Also welche Technologien brauche ich denn? Wie kann ich die denn sinnvoll vernetzen? Und dann springen wir eigentlich schon direkt in die eine Ebene über KNX, nämlich wie will ich denn das Gebäude nutzen? Welche Funktionen will ich denn miteinander in Verbindung bringen? Welche Systeme werden denn integriert? Wenn man von Systemintegrator spricht, steckt ja da eigentlich schon mehr dahinter als der KNX-Inbetriebnehmer.
Also so habe ich ja damals auch angefangen. Ich habe ja damals meinen ersten Kunden so gesucht, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt die VDE 0100 gelesen und also das Buch damals vom Stefan Heinle, was ja jetzt so die KNX-Bibel ist, das gab es damals halt einfach noch nicht.
Ja.
Das heißt, es gab kein standardisiertes Schulungs- oder Lehrmaterial. Wie komme ich denn da überhaupt hin, dass ich ein bisschen was weiß über KNX und wie kann ich denn solche Häuser programmieren lernen? Also ich weiß vom Herrn Scherk, der ist Ausbilder hier in der Elektroinnung in Würzburg. Da gab es damals auf jeden Fall auch ein Buch zum Thema KNX. Das hatte ich gelesen und dann auch mal mit der Elektroinnung Kontakt aufgenommen und so weiter. Da war aber sehr schnell sehr klar, ich habe da nicht ins Raster gepasst. Also ich habe dann damals tatsächlich meine KNX-Partner-Zertifizierung dann an der Elektroinnung gemacht und saß dann da so als Diplompsychologe zwischen den Elektromeistern und habe gesagt, oh, ich bin jetzt mal da und ich will auch KNX-Partner werden, weil ich finde das auch cool. Aber da war ich auf jeden Fall der sehr bunte Hund, sage ich mal, in dieser. Aber das war mir erstmal egal, weil ich wollte erstmal dieses Zertifikat haben. Für mich war damals erstmal wichtig so, ich habe zwar keinen Ausbildungsberuf, aber ich wollte für mich erstmal die Klarheit haben, so, was muss ich denn wissen über KNX-Programmierung, was kann ich denn da lernen, wie komme ich denn erstmal an das Know-how?
Also die Literatur, die ich damals gesehen habe und versucht habe, zu Rate zu ziehen, die Literatur war eben so, wie es aus dem Studium gewohnt war, total trocken. Und in jedem Buch wurde hoch und runter zitiert, wie denn dieser Bus funktioniert.
Gibt's, wie die, gibt's wo der Name herkommt und dass das früher, weiß der Geier, EIB und Bartibus und was die Historie war von dem Zeug. Aber das ist ja gar nicht das, was du wissen wolltest, ne?
Ja, und dann stand das drin, was natürlich aus meiner Fachwelt das Normale war, ist das jetzt, keine Ahnung, was ist das für eine Art der Kommunikation, ein serieller Bus und gibt es da ein Parity-Bit und sowas? Das ist aber ja in der Praxis nur relevant für die Leute, die die Geräte herstellen. Also das muss natürlich der Aktorbauer, der muss das natürlich wissen, wie dieser Bus funktioniert, aber das hilft demjenigen, der das benutzt, nichts. Also das, was ich eigentlich gesucht habe und nicht gefunden habe, was ich mir selber drauf geschafft habe, ist eigentlich, wie fahre ich denn Rallye? Wie kann ich denn schnell um die Kurven fahren und wie komme ich sicher ins Ziel? Und das, was ich gefunden habe, war Literatur, wie baut man denn ein Auto? Aber das war eben eine Stufe drunter. Das sind einfach Sachen, die finde ich immer sehr, also die sind natürlich bitter zeitintensiv, aber was man dadurch lernt und welche Problemlösungsstrategien man dadurch sich erarbeitet, dass man eben keine Anleitung hat, mach's doch mal so, sondern dass man selber eigentlich jahrelang immer wieder in unterschiedlichen Härtegraden auf die eigene Schnauze fällt und versuchen muss, diesen Schmerz zu vermeiden. Das schult einen natürlich und gibt einem halt einen guten Erfahrungsschatz, aus dem man dann nachher einen Instinkt irgendwie entwickelt, welche Produkte nehme ich denn und welche Technologien vermeide ich oder welche Technologien versuche ich zu bevorzugen. Und das Ganze gepaart dann mit der Erfahrung über die Jahre, welche Dinge werden denn von den Kunden angenommen auf Dauer? Also welche Sachen sehen denn cool aus und kommen ganz oft in den Erstgesprächen? Und welche von diesen Sachen programmieren wir nachher raus oder hören wir nachher in den Gesprächen? Ah, das habe ich schon seit 4 Jahren nicht mehr benutzt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Aktor tot ist. Das ist eine Kombination, die dann natürlich eine super Basis ist, um neue Projekte gleich auf der richtigen Höhe aufzugleisen und mit den richtigen Komponenten auszustatten, die nachher funktionieren und auch zufrieden machen.
Also stecken hier mehrere Sachen drin. Das eine ist ja, man kann KNX sich selber beibringen. Ich glaube, würde man sagen, das haben wir beide bewiesen. Aber um es in der Tiefe auf allen Dimensionen zu durchdringen, braucht man durchaus viel Übung, viel Zeit. Also so die erste Programmierung bei mir in der Zwei-Zimmer-Wohnung, die habe ich dann nach 3 Monaten tatsächlich wieder gelöscht und habe nochmal von vorne angefangen, nachdem ich grob verstanden hatte, wie baut man denn diese Struktur sinnvoll auf.
Ja, das ist eine andere Ebene, von der du gerade sprichst. Du sprichst ja von der KNX, von der reinen KNX-Ebene.
Genau.
Ich meinte ja das eigentlich Übergeordnete, was brauche ich denn? Also das KNX ist ja nur das Vehikel, aber wo will ich denn hin damit und was brauche ich denn und wie baue ich das auf? Also dass ich es nachher zum Laufen bekomme. Ja,
das ist der technische Teil, ne? Das ist der rein praktische Umsetzungsteil. Den muss ich aber auch sauber beherrschen erstmal, damit ich halt wie bei Software-Code-Programmierung, ich darf halt keinen Spaghetti-Code bauen, sondern ich muss es halt irgendwie so machen, dass ich selber noch durchblicke und dass es wartbar bleibt und übersichtlich bleibt. Und auch wenn ich es 8 Wochen zur Seite lege und wieder raushole, dass ich mich immer noch zurechtfinde und mich noch daran erinnere, was habe ich denn da überhaupt verknüpft und gemeint und gedacht und warum habe ich es nicht richtig beschrieben. Das ist so das Doing, also
das ist die ETS-Welt eigentlich, von der du gerade sprichst.
Also genau.
Die muss natürlich sauber beherrscht werden und da gibt es auch Fallstricke und Erfahrungs- und Lernkurven, weil die Software auf der einen Seite sehr flexibel, auf der anderen Seite sehr doof ist.
Das, was du meinst, ist ja eigentlich so die Nutzerschicht, also was ich in der Automobilforschung gemacht habe, zum Beispiel damals Praktikum bei BMW, wir haben User-Interfaces vom 3er BMW getestet, habe ich 7 Zeilen oder habe ich 9 Zeilen, wie lange brauche ich denn, um rauf und runter zu scrollen, wie lange kann ich denn meinen Blick von dem Display abwenden, damit ich wieder zurück in das Menü finde, wie viel schneller und langsamer bin ich, also so klassische Arbeitsplatzergonomie-Themen, die ich halt im Kontext Automobilforschung dann habe, wenn ich ein Auto entwickle und baue. Und was ich persönlich einfach sehr spannend fand, diese gleichen Themen und Probleme habe ich ja im Wohnhaus auch. Also jeder soll irgendwie mit diesem System zurechtkommen, jeder will es bedienen können, jeder will es verstehen, keiner will davon genervt sein. So, und das hinzukriegen ist, das ist das, was du, glaube ich, gerade gemeint hast, nochmal auf einem ganz anderen Abstraktionslevel, irgendwas beim Kunden abzuliefern, was halt auch irgendwie von der Bedienphilosophie gut ist. Und das hat ja mit der Technologie erstmal gar nichts zu tun, ne?
Das ist ja. Ja, und auch der Schritt vorher, weil ich baue dieses System ja aus einem gigantischen Baukasten von vielen Produkten vieler Hersteller zusammen. Die klassischen Aufgaben, wenn man als reiner KNX in Betriebnehmer, als Subunternehmer für einen Elektriker zum Beispiel eingesetzt wird, dann kommt man in ein Objekt rein und da sind die Würfel schon gefallen. Also dann kriegt man eine Liste mit, ich habe hier so und so viele Produkte von der Firma X und so viele Produkte von der Firma Y, die sind da und da platziert. Da hängt an den Kanälen hängt das dran, hier sind die Leuchten dran, hier habe ich die Rollladen verknüpft und dann nimmt man diese Liste und setzt das in eine Programmierung um, die nachher funktioniert nach Vorgabe. Mhm. Wenn man aber ja, also das, was wir ja tun, ist ja mehrere Schritte vorher ansetzen, erstmal zu überlegen, was sind denn die Voraussetzungen, die das Gebäude stellt, was sind denn die Wünsche, die die Nutzer haben, was können wir noch ergänzen oder
darf ich kurz einhaken? Was denken Sie, sind die was denken die Benutzer, dass ihre Wünsche sind aus dem laienhaften Wissen, was sie irgendwoher aus Erfahrung von Bekannten von YouTube von irgendwoher gesehen haben. Also ganz krasse Realitätsverschiebung zu unserer Wahrnehmung oft, die wir erstmal wieder auflösen
müssen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wir setzen dann aus diesen anfänglichen auf diese anfänglichen Startpunkte setzen wir dann unser Wissen drauf und unsere Erfahrung und beraten die Kunden und bringen dann erstmal diese Grundstruktur der technischen Ausstattung in dem Gebäude erstmal zusammen. Und danach geht es an die Programmierung. Die muss natürlich auch sauber sein und ordentlich funktionieren, aber dann da sind weniger Freiheitsgrade drin eigentlich als in dem Step vorne dran.
Also braucht es dann doch den Diplompsychologen, um ein Smart Home zu planen und nicht nur den Elektroingenieur. Oder braucht der eine den anderen?
Ja, grundsätzlich ist es ja eigentlich bei jedem Problem, also auch von Smart Home abgesehen, immer sinnvoll, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven sich mal anzuhören, um eben nachher rauszukristallisieren, was ist denn die beste Lösung. Deswegen möchte ich dich jetzt nicht direkt hier disqualifizieren und sagen, man braucht keinen Diplompsychologen, sondern das ist natürlich ein Aspekt, der in der Nutzung ja sinnvoll ist, dass man weiß, wie Menschen reagieren.
Ich komme nochmal zurück.
Dass man das abstrahieren kann. Was muss ich denn technisch tun, damit es nachher Spaß bringt oder was erleichtert? Also diese Rückkopplung ist ja eigentlich das Wichtige. Also dass ich feststelle, irgendwo klemmt was oder irgendwie fühlt sich was schlecht an, ist ja nur die halbe Miete. Der Witz ist ja, dass man nachher führen kann ins Doing, was müssen wir denn anders machen für den Kunden oder für den Benutzer, damit es besser läuft? Und da ist es natürlich schon gut, wenn man da auf bereits vorgetrampelte Wege und Lösungsstrategien zurückgreifen kann.
Ich gebe dir nochmal eine Analogie aus der Automobilforschung. Die Ingenieure konnten schon vor vielen Jahren die wildesten Sachen bauen, also freihändig mit 180 über die Autobahn fliegen mit meinem Porsche, BMW, Daimler, irgendwas. Technisch gar kein Problem, aber es greift halt zu kurz, denn der Benutzer ist ja in dieser technischen Betrachtung erstmal gar nicht berücksichtigt. Also ich kann zwar ein technisches System bauen, was erstmal cool ist und funktioniert, aber der Faktor Mensch in diesem System bringt ja nochmal ganz andere Schichten ein. Also der muss mit diesem System zurechtkommen. Jetzt im Beispiel Auto geht es um, der muss zurück in die Fahraufgabe wechseln, vom Zeitung lesen zum, oh, ich muss plötzlich wieder das Lenkrad in die Hand nehmen. Oh, der braucht vielleicht 3 Sekunden Vorlauf, bis er sich wieder orientiert hat auf der Straße und weiß, muss ich jetzt nach links oder nach rechts ausweichen, wenn es plötzlich ganz laut piept. Der Mensch hat ja, ich sag mal, Grenzen und hat ja gewisse mentale Modelle, nach denen er funktioniert. Und diese Schicht muss ich ja in der Bedienung von einem Haus auch einweben. Also die Autohersteller geben viel Geld und stecken viel Mühe da rein, das Auto nicht nur technisch gut zu bauen, sondern es auch benutzbar zu machen. Also das iDrive vom BMW muss intuitiv bedienbar sein. Ja? Drehe ich es rechts rum, um nach unten zu scrollen, oder drehe ich es hoch? Oder drehe ich links rum, um runter zu scrollen. Das sind ja so, ich sage mal, das kennt man jetzt auch vielleicht von Webseitenentwicklung und so weiter, das sind ja so Designprinzipien, die einfach angewendet werden müssen, damit etwas nicht nur technisch funktioniert, sondern sich auch gut anfühlt und auch gut zu bedienen ist.
Ja, da spielen natürlich mehrere Faktoren rein. Einmal ist es ja so, dass auch die, ich sag mal, grob die Bevölkerung ja auch ein bisschen mitgenommen werden muss und mitwachsen muss. Das, was heute über 70-Jährige mit ihrem Smartphone machen, hat ja eine gewisse Historie. Also wenn mein Vater nicht vor 30 Jahren das allererste Stabo-Koffer-Handy gehabt hätte und hätte da mit irgendwelchen Tastenkürzeln, Sternraute, irgendwas, eine Tastensperre rausmachen müssen, dann hätte es eben diese Lernkurve gar nicht gegeben, dass er jetzt halt in irgendwelchen anderen Apps mit rummacht. Also das ist ja bei uns in dem Smart-Home-Bereich schon so, dass eben die Technologie nicht so weit verbreitet ist, dass man da Vorerfahrungen hat, sondern...
Doch, ich habe die Vorerfahrung, ich weiß seit 100 Jahren, wie ich einen Lichtschalter bediene.
Das meine ich ja.
Das ist eigentlich so die Baseline, auf der ich aufsetzen muss.
Ja, da hat sich aber auch 100 Jahre nichts mehr getan am Bedienkonzept der Elektrik in einem Gebäude. Das waren halt vor 100 Jahren irgendwelche Keramik-Knebelschalter.
Wo ich drehen musste und heute muss ich draufdrücken.
Genau, irgendwann wurde es dann halt ein WIP-Schalter. Das war es aber schon. Und die Position ist eigentlich immer dasselbe gewesen. Neben der Tür ist ein Schalter und der macht zentrale Deckenbrennstelle hell oder dunkel. Und da gibt es ja eine Weiterentwicklung. Einmal, also die Hersteller sind da auch sehr zart vorgegangen, würde ich mal sagen. Also um es positiv auszudrücken, sind da sehr zart vorgegangen und haben zunächst ja mal versucht, das nachzubilden irgendwie, was dann zu solchen Stilblüten geführt hat, dass man eben Leute antrainiert, das Haus so zu bedienen, wie die Technik es braucht, anstatt die Technik so zu trainieren, wie der Benutzer das braucht. Das ist jetzt eigentlich erst so der nächste Step, der da drauf kommt. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, da eben aus den verfügbaren Materialien was gut Benutzbares zu machen. Und da sind die Hersteller aber ja auch, also wir kombinieren ja, das ist ja der Witz von KNX, dass wir verschiedene Hersteller kombinieren und da sind die auf komplett unterschiedlichen Flughöhen unterwegs, was diesen Nutzerkomfortansatz angeht.
Jetzt verkaufe ich nochmal meinen Studiengang. Also es gibt ja inzwischen in Würzburg hier ja auch diverse Schnittstellenstudiengänge aus, ich sage mal Informatik und Psychologie, um genau diese, also Mensch-Computer-Interaktion ist zum Beispiel ein Name von so einem Studiengang. Da geht es genau darum, wie muss der Fahrkartenautomat von der Deutschen Bahn gestaltet sein, damit jeder damit klarkommt. Also die Kombination aus Technologie und nutzerzentrierter Benutzungswunsch, das muss ich ja zusammenbringen. Und das wird halt, weil die Technik immer komplexer wird, auch eine immer größere Aufgabe, im Auto ja auch. Ich habe plötzlich 27 Assistenzsysteme. Wie kriege ich die denn miteinander verschränkt und wie kriege ich die denn miteinander verheiratet und was sind denn die Abhängigkeiten zwischen den Systemen, sodass der Benutzer trotzdem noch weiß, welches System ist an, welches ist aus, wo bin ich gerade, in welchem Zustand ist das Auto gerade, was ist die Bedienhandlung, die ich machen muss und so weiter. Also durch die Komplexität der Technik kommen einfach ganz neue Fragen auf. Und gleichzeitig ist der Mensch aber auch sehr flexibel und das Gehirn ist sehr flexibel, um sich anpassen zu können an Technologie. Also ich habe ganz lange im Altbau gewohnt, da war einige Lichtschalter auf 1,10 Meter und in den Kinderzimmern waren die Lichtschalter auf 1,30 Meter. Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber irgendwann weiß man intuitiv, da unten muss ich so drücken und in einem anderen Zimmer muss ich halt da oben drücken. Das Gehirn hat ja eine große Fähigkeit, sich anzupassen an neue Technologien, an geänderte Abläufe. Es kann adaptiv lernen, hier in dem einen Kontext funktioniert es so, in dem anderen Kontext funktioniert es anders.
Ja, aber das ist auch die Falle, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das führt nämlich dann dazu, bei schlecht geplanten Systemen der eingewiesene und gewohnte Nutzer damit zurechtkommt, aber jeder andere ganz hart auf eine Barriere aufläuft. Und die Kunst für mich ist es eigentlich, die Systeme so zu bauen, also unsere Häuser so zu bauen, dass die Einstiegsschwelle, also dass es ein fließender Übergang gibt. Also dass eigentlich jeder, der das Konzept eines Lichtschalters verstanden hat, schon mal prinzipiell das Gebäude bedienen kann. Aber trotzdem der Benutzer, der eingewiesen ist, der die Sonderfunktionen kennt und sich gewünscht hat, auch viel mehr rauskitzeln kann eben aus diesem System, aber es trotzdem laienbedienbar bleibt. Ne? Also das Automobilbeispiel ist da ja eigentlich ein sehr interessantes, wenn man sich anschaut, wie moderne, als Hightech Meilensteine verkaufte Autos, wie zum Beispiel der T-Roc war das, glaube ich, der hat so viele Systeme, dass die Hürde zu groß war für viele Tester, also das, was ich so mitbekommen habe, die haben das Auto nicht anbekommen, weil der Schritt halt zu weit gedacht war. Und
ja, wenn ich den Nutzer verliere irgendwann auf der Reise, dann habe ich ihn abgehängt und dann ist auch plötzlich eine Hemmnis da, Technologie zu benutzen.
Ja klar, also wenn ich das Auto so baue, dass das jetzt wirklich nur der 18-jährige Smartphone-süchtige App-Durchklicker bedienen kann, weil es in seiner Nutzerwelt sich alles abspielt, aber jemand, der gewohnt war, mit einem Schlüssel mal eine Tür zu öffnen und mit demselben Schlüssel die Zündung zu aktivieren, ist komplett abgehängt, weil er die App nicht installiert hatte und deswegen die Tür gar nicht wusste, dass er der Richtige ist. Und deswegen ging die auch nicht auf, auch wenn er den Schlüssel hatte, weil irgendwelche Zusatzbedingungen nicht erfüllt waren. Also laufe ich halt als Hersteller auch irgendwie in ein Problem rein, was Nutzerakzeptanz angeht. Und das ist halt in einem Gebäude, das soll natürlich cool sein, das soll coole Funktionen haben, aber es muss natürlich als generelles Konzept Haus mit Licht auch für alle anderen funktionieren, auch für Gäste, Besucher vom Kindergeburtstag, den Reinigungskräften oder die viel zitierte Schwiegermutter. Da muss man eben darauf achten, dass das...
Es gibt in der Ergonomie passt. Diese 7 Design-Richtlinien oder Prinzipien, nach denen man zum Beispiel Software gestalten soll. Also Umkehrbarkeit zum Beispiel ist einer dieser Punkte. Also wenn ich irgendwie in meinem Word-Dokument was Falsches hinschreibe, dann muss ich es auch wieder löschen können. Also ich darf, wenn ich Software baue oder bediene, nie an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr zurückkomme.
Ja.
Robustheit, Vorhersehbarkeit ist so ein Punkt. Also was habe ich für eine Erwartungskonformität? Kann ich vorhersehen, was passiert, wenn ich auf Datei drucken klicke? Weiß ich dann oder kann ich mir ausmalen, was dann passiert. Die Richtung, aus der ich da damals gekommen bin, als ich angefangen habe, solche Häuser zu machen, und es ist sehr schnell klar geworden, wir haben da ein ganz großes Thema in diesen Projekten, weil also allein nur dieses Vorhersehbarkeitsprinzip ganz oft verletzt worden ist, denn wenn ich meinen KNX-Taster mit 4 Zeilen, also 4 Wippen drauf habe und 8 kleinen Knöpfen, die nicht beschriftet sind, dann habe ich plötzlich keine Vorhersehbarkeit mehr, was passiert, wenn ich irgendwo drauf drücke. Also wenn ich einen Lichtschalter habe, erwarte ich, dass Licht in dem Raum geht an. Wenn ich 8 Knöpfchen habe, ja, bin ich plötzlich raus. So, also da werden im Prinzip durch diese zusätzliche Technologie ganz klar, ganz elementare, ich sag mal, Grundsätze verletzt. Und dann kann die Technologie ja gar nicht, und das führt ja dann zu, das führte ja dann auch zu ganz komischen Effekten. Also dann haben die Leute über ihren KNX-Taster ein Post-it geklebt, wo sie den Taster nochmal nachgemalt haben und haben dann da drauf geschrieben und haben sich Symbole drüber gemalt und so weiter. Ja? Oder man hat irgendwann bei den weißen Tastern gesehen, nur die oberste Wippe, die hat irgendwie so, ist schon ein bisschen dunkel geworden. Die wird wohl immer gedrückt und die anderen hat nie einer benutzt. Die waren vielleicht auch gar nicht programmiert. Ich muss halt nicht nur Technologie hinstellen, sondern ich muss sie halt auch bedienbar machen. Ne? Und dann muss ich Sachen beachten.
Ja, also das ist mir auch in den Anfangsjahren sehr aufgefallen, dass ich am Tisch vorher mit den Kunden halt Sachen ausgetüftelt hatte, die dann nachher mehr oder weniger umständlich umgesetzt wurden, aber die den Praxistest eben im Praxistest nicht bestanden haben. Und dann hat auch die Rückkopplungsschicht zum Teil eben gefehlt, sodass man dann, wenn man wegen irgendeinem Ausfall oder Schaden mal nochmal in dem Objekt ist, dann feststellt, aber wieso nutzt ihr nicht diese Taste? Ich kann mich doch daran erinnern, wir haben das schon als feste Funktion irgendwo, ja, das hat irgendwie keiner verstanden oder da ist manchmal was Komisches passiert oder man kam nicht mehr sauber zurück, so wie du gerade gesagt hast, Umkehrbarkeit. Und deswegen machen wir das jetzt nicht mehr. Es gab aber auch eben nicht diese Feedback-Schleife, lieber Programmierer, weil die Leute es ja auch nicht gewohnt sind. Ne? Also sie können ja zu keinem anderen Gewerk hingehen. Sie können ja nicht zum Fensterbauer sagen und sagen, ach, jetzt hätte ich doch gerne Doppelflügel.
Und Sie können auch nicht selber. Also weitere Designrichtlinie, Anpassbarkeit, Konfigurierbarkeit. Also in meinem Windows will ich den Hintergrundbildschirm ändern können als Benutzer. Was kann ich denn im KNX als Endanwender selber machen? Ist mir nix. Und deswegen führt es genau dazu,
genau.
Also so war es damals halt, deswegen führt es genau dazu, dass die Leute einfach mit ihrer Frustration allein gelassen worden sind. Und ja, dann war halt die Tasterbelegung doof und ich musste mich damit arrangieren, weil ich es halt auch nicht einfach ändern konnte.
Ja, oder den im Zweifelsfall teuren Dienstleister nochmal nehmen, damit er ein bisschen auf seiner vergoldeten Tastatur herumdrückt, genau. Um eine kleine Änderung reinzubringen.
Also wenn man aus dieser Brille die Historie vom KNX anguckt, hat das System massive Probleme gehabt, würde ich mal sagen.
Naja, die sind ja immer noch nicht ganz ausgemerzt. Also das Grundprinzip ist ja das gleiche. Also es ist auf der einen Seite natürlich schön, weil es da eine gewisse Verlässlichkeit gibt. Und auf der anderen Seite sind natürlich...
Robustheit ist auch eins der 7 Kriterien. Wenigstens das ist erfüllt.
Das stimmt. Ein paar Sachen, die sich eben selbst auferlegten Pflicht der Abwärtskompatibilität ergeben, dass man die eben dann nicht im großen Stil systemisch verbessern kann, sondern die bleiben dann halt einfach schlecht und dann fängt man an, solche Ergänzungstechnologien obendrauf zu kippen. Ein schönes Beispiel ist ja der Umgang mit Szenen, die eigentlich ja eine native Basisfunktionalität sind im KNX, dass ich halt wirklich sagen kann, du bist ein Szenenteilnehmer und egal welches Gerät das ist, dem kann ich sagen, höre bitte auf die Szenen, auf das Szenentelegramm Nummer so und so und wenn du die Szenennummer Nummer so und so hörst, dann tue bitte dieses Verhalten.
Also du formulierst es jetzt technisch, ich würde es mal aus Nutzersicht formulieren im Sinne von, okay, ich als Benutzer möchte diese Lichtszene, die da aufgerufen wird, wenn ich irgendeinen Knopf drücke, verändern können. Ich möchte jetzt nicht mehr, dass alle Lampen an sind, sondern nur ein Teil oder ein Teil gedimmt, also möchte ich das anpassen können. So, das kann der KNX ja erstmal.
Ja.
Aus dem Protokoll, das ist das, was du technisch gerade ausgeführt hast. Aber auch da, wie soll denn der Benutzer, wenn er nur einen Lichtschalter im Raum hat und keine ordentliche App, wo er alle Einzelleuchten des Raumes sieht, diese Szene überhaupt ändern? Er kann zwar technisch durch langen Tastendruck jetzt diese Szene neu abspeichern, aber er hat gar kein User-Interface, um diese Konfiguration erstmal zu verändern.
Ja, also das ist dann eben, setzt dann voraus, dass der Nutzer eben wie damals bei den ersten Digitaluhren halt weiß, ja Moment, ich muss diesen Knopf so und so lang drücken und dann fängt es hier an zu blinken, dann kann ich mit den anderen Knöpfen, kann ich den Cursor weiter verändern und dann kann ich hier irgendwie was drücken. Also das ist ja, da ist das User-Interface entsteht eigentlich im Kopf, also muss im Kopf abgebildet sein, damit man dann mit seinen Fingern das umsetzen kann. Also in der Basis-KNX-Funktion ist es ja so, du stellst dann die Leuchten, die zu dieser Szene gehören, über irgendwelche Wege, Dimmer, Einzeltaster oder sowas ein.
Ja, habe ich
und die speicherst, überhaupt, ne? Ja. Speicherst die dann wieder ab über einen normalerweise langen Tastendruck auf der Taste, die das kurz abruft. Das ist ja was, das habe ich sehr schnell gelernt, dass man diese Funktion eigentlich direkt rausprogrammieren muss, weil das nämlich dazu führt, dass irgendwie die Schwiegermutter oder das kleine Kind nicht weiß, wie das Licht angeht, dass alle Lichter sind aus, Klassiker, alle Lichter sind aus und man drückt die Taste, mit der man vorher das Licht angemacht hat, aber man drückt sie zu lang und dann hat man den Zustand, alle Lichter sind aus, auf diesen Szenenknopf gespeichert, der vorher alle Lichter angemacht hat und ab dann, Herr Reis, Sie müssen nochmal vorbeikommen, im Wohnzimmer ist das Licht schon wieder kaputt und ich sage, haben Sie die Szene umgespeichert? Nein, 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 wir haben gar nichts gemacht. Fahr hin, drück auf den Knopf, alle Lichter gehen aus, mach mit dem anderen Knopf alle Lichter an, drück lange auf den ersten Knopf, ach, Sie sind ein Held, das Wohnzimmerlicht geht wieder. Das ist halt lustig, wenn man nachher drüber spricht, aber wenn man halt seine Termine verschiebt, damit man bei einem Bestandskunden halt einmal einen Knopf drückt, ist das halt unbefriedigend und das ist für den Kunden natürlich auch nicht schön. Und inzwischen gibt es dann eben Systeme, wo man aktiv selber Szenen gestalten kann auf seiner Bedienoberfläche, die auch sogar aus der KNX-Welt rausspringen. Und das ist dann natürlich der nächste Punkt. Wenn ich sehr potente Geräte wie so ein Smartphone oder einen Computer im Haus habe, ist es ja schwer einzusehen, warum soll ich denn, wenn ich da drauf eine Schnittstelle habe zu meinem System, warum soll ich denn die Funktionen dort auch limitieren auf das, was ich auf irgendeinem Taster mit 4 Knöpfen hatte?
Naja, und also ich bin damals immer losgelaufen mit dem Anspruch, okay, der KNX ist robust, super Pluspunkt. Und der KNX-Bus ist dezentral. Also ich bin für die Grundfunktion nicht zwingend angewiesen darauf, dass irgendwo ein Server läuft.
So, genau.
Das heißt, dieses Szenenmanagement muss eigentlich dezentral in den Geräten abgebildet sein. So ist es ja vom KNX ich sag mal, Standard und Zertifizierung auch gedacht. Das heißt, ich sage jedem Teilnehmer, welche Szeneninformationen er speichern soll. So, ich brauche aber trotzdem ein User-Interface, um die einzelnen Teilnehmer einzustellen. Ich hatte da ein komplexes Projekt, da gab es viele Lichtgruppen in dem Raum und da konnte ich auch noch die Farbe einstellen von jeder einzelnen Leuchte und habe mir die Finger gebrochen, in wochenlanger Programmiererei dem Benutzer irgendwie eine Liste zu geben aus den verschiedenen Lichtgruppen in dem Raum, damit er für jede Lichtgruppe dann die Farbe so anpassen kann, wie er es gerne hätte, um es dann abzuspeichern mit dem Knopf an der Wand. So, ich wechsle die Bedienebene, also das war kompliziert. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch ein Designprinzip, Fehlertoleranz. So, ich habe es als Benutzer offenbar geschafft, ohne dass ich ein Feedback vom System hatte, irgendwas umzukonfigurieren, zu überschreiben. Ich komme aber nicht wieder zurück. Ich kann keinen Undo-Knopf drücken irgendwo, um zu sagen, oh, ich habe was Doofes gemacht, ich will wieder zurück.
Ja.
Also es gibt keine Umkehrbarkeit dessen, was ich getan habe.
Aber das ist auch nochmal ein schönes Stichwort für eine Eigenschaft von diesem KNX-System, nämlich dieses Ich komme nicht mehr zurück. Das KNX-System ist ja eigentlich designed als eventbasiertes System, um eben Befehle zu geben. Und wenn der Befehl durch ist, dann ist er halt durch. Das heißt, ich habe nachher keine Möglichkeit mehr nachzuschauen, wer hat denn dieses Licht eingeschaltet oder welches Licht war denn eigentlich an, bevor ich den Zentralausbefehl gegeben habe. Das heißt, wenn ich so eine Funktion habe, wie ich drücke auf den einen Knopf und dann geht alles aus im Haus und ich merke, oh, das da war jetzt aber Mist und ich will eigentlich nochmal das Gegenteil haben und dann drücke ich den Alles-An-Knopf.
Nee, ich will ja nicht das Gegenteil, ich will zurück zu dem Zustand,
der vorher war. Ja, das ist mir schon klar, aber der Programmierklassiker ist natürlich der Alles-An-Knopf.
Also,
so, und dann hast du die Festbeleuchtung und es ist wirklich jedes Leuchtmittel im Haus eingeschaltet. Das ist aber auch nicht das, was du erwartest als Nutzer. Aber die Klimmzüge, die man auf jeden Fall in den früheren Zeiten machen musste, um zu einem Zustand zurückzuspringen, der aus mehr als einem Teilnehmer bestand, das war schon gigantisch.
Also mein Klassiker war immer so Rauchalarm. Es gibt irgendwie Rauchalarm im Gebäude und ich will, keine Ahnung, Rollos hochfahren und Licht einschalten. Und wenn der Rauchalarm aber quittiert worden ist, dann will ich ja eigentlich wieder, dass es dunkel ist, da wo es dunkel war. Und falls noch einer auf der Couch gesessen hat, soll da aber das Licht genauso wieder anbleiben, wie es vorher halt auch an war.
Genau.
So, ich will also zu dem alten Zustand zurück.
Und dann gibt aber keine Zustände im KNX.
Genau, also Events. Musst du dann einen Log-Server nehmen, musst Variablen irgendwie dir überlegen, musst zum Zeitpunkt des Rauchalarms dann alle Zustände in irgendwelche Variablen schreiben und dann beim Quittieren die Variablen wieder auslesen und so weiter und so weiter. Viel Aufwand für eine sehr simple Funktion, die aus Nutzersicht als Anforderung ja erstmal völlig glasklar ist. Ich will irgendwas aktivieren und ich will es wieder deaktivieren, sage ich mal, und
genau.
Zu dem Zustand vorher zurück. Also ich will im Auto ja auch nicht überlegen, wenn ich das Fernlicht anmache, will ich danach zu dem Zustand zurück, wie halt vorher war. Entweder mein Abblendlicht war an und ich habe halt was drüber gelegt oder es war halt aus und dann ist auch okay. So, genau, da will ich wieder zurück. Also das geht halt im KNX nicht.
Also gerade für den speziellen Fall gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, also bei manchen Herstellern Prioritätsfunktionen oder Sperrfunktionen gibt. Jetzt tauchen wir aber ganz tief ein in den Programmiereralltag, also dass man zum Beispiel mit einer Sperrfunktion das auslöst, dass man sagt, wenn diese Sperre kommt, spring auf den definierten Zustand X, das heißt, da würde dann der Rauchmelder oder der Rauchalarm würde das dann auslösen und wenn diese Sperre zurückgenommen wird, spring auf den Zustand vor der Sperre.
Super Idee, wenn ich dann einen Präsenzmelder sperre, der hat dann einen definierten Mach Licht an, Mach Licht aus Zustand, wenn ich das Ding sperre und wenn ich ihn dann entsperre, weil der Rauchalarm wieder vorbei ist. Weil ich will ja auch nicht, dass der Präsenzmelder dann nach 30 Sekunden das Licht wieder ausschaltet bei Rauchalarm und so weiter. Also schwierig.
Bleibt er hängen, natürlich.
Bleibt er hängen,
ich habe nicht gesagt, dass das die Lösung aller Probleme ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter in diese, irgendwie hat sich jemand gemerkt, was war denn vor der letzten Änderung?
Ja.
Die nächste Frage ist natürlich, wie wichtig ist das? Wie oft kommt dieser Rauchalarm? Also schießt man da mit Kanonen auf Spatzen, die vielleicht...
Ja, will ich einen Programmierer bezahlen, der 20 Stunden Programmierzeit braucht, um so eine relativ simple Funktion umzusetzen, die ich hoffentlich nie brauche in meinem Haus, die aber cool ist, weil die technologische Basis, die ich ins Haus hole durch so ein Bussystem, ja eigentlich genau das ermöglicht und genau Mehrwert schaffen sollte. So, wenn ich jetzt genau alles, was cool ist, an Mehrwert weglasse, dann kann ich ja in Frage stellen, brauche ich dann überhaupt diesen Zusatz-Overhead-Aufwand, um überhaupt ein KNX-System zu haben?
Also, ja, das haben ja leider die Väter des KNX-Systems, die wussten ja gar nicht, wie cool das nachher wird und was da für welche Sachen nachher damit möglich sein werden. Und deswegen hatten die da eben den Fokus nicht drauf. Die haben ja eigentlich ihren Job gut gemacht, dass man in einem Bürogebäude mit 200 Räumen mal komplett die ganze Fassade, die Beschattung runterfahren kann und hochfahren, ohne dass man 2-Mann-dicke Kabelbäume verlegen muss. Also das, ich will ja gar nicht nur ranten über die Unzulänglichkeiten von KNX, weil das System an sich ist ja schon sehr hoch skalierbar und ist ja auch auf Funktionssicherheit ausgelegt und das tut ja seinen Job auch gut. Allerdings gibt es halt Lücken zwischen technischer Ausführung der Befehle und dem Benutzer oben drüber, die eben von irgendjemand gefüllt werden müssen. Sei es von einem Hersteller einer Visualisierung, dem Hersteller eines Aktors, eines Tasters oder eben dem Programmierer, der dazwischen hängt.
Es ist ja auch nicht alles schlecht im KNX, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich hatte sehr lange sehr hohe Frustrationsmomente, weil ich eigentlich Sachen umsetzen wollte bei Kunden, die aber mit der Hardware einerseits systembedingt schwierig waren und mit der Software, die es lange gab, ebenso schwierig waren, weil es keinen Color Picker gab also so ein Farbrad für bunte Leuchten. Gab es halt nicht und dann soll ich als Benutzer plötzlich mit Hue, Saturation, Value oder RGB irgendwie irgendwas einstellen.
Ja.
So, also die Nutzersicht ist halt einfach immer sehr niedrig abgeholt gewesen, weswegen so aus meiner Erfahrung halt auch die Endkundenzufriedenheit sehr schwer herzustellen war. Also es hat nie einer gesagt, boah, geil, das ist das coolste System, was ich habe, weil ich kann es so einfach bedienen. Sondern das war eigentlich immer so ein, ja, ich will die Technologie haben und na, dafür nehme ich halt in Kauf, dass es an vielen Stellen Grenzen hat, die man aber erstmal erklären muss. Also man muss erst mit Technologie erklären, um den Benutzer klarzumachen, das ist leider die Grenze des Systems und das hat nichts mit mir als Integrator zu tun. Das ist ein bisschen blöd.
Genau, man verkauft eigentlich ja indirekt unfertige oder nicht fertige Lösungen und
nicht bedienbare Technologie am Ende des Tages.
Genau,
also nicht laienbedienbare Technologie, die zwar technisch cool ist, aber völlige Katastrophe ist in der Benutzung.
Ja, es gibt halt wenig Punkte dafür, dass man die Leute auf ein neues Problemniveau gehievt hat, das dann auch eben nicht vollständig. Also wenn ich jemandem ein KNX-System ins Haus baue, statt einer normalen konventionellen Verdrahtung, er kommt dann an drei Stellen weiter, hat aber natürlich auch eine höhere Erwartungshaltung und sieht dann, dass er an vier Stellen diese Erwartungshaltung eben auch nicht befriedigt bekommt, ist das halt ein zweifelhafter Erfolg zum Teil.
Ja, genau, die Frage ist halt, was ist die Kosten-Nutzen-Rechnung unterm Strich? Ne?
Ja.
Also ich muss, weiß ich nicht, 20.000 Euro plus ausgeben, um diese Technik ins Haus zu kriegen und muss mit ganz vielen Nachteilen leben. Und welche Vorteile dem gegenüber kriege ich denn überhaupt? Kriege ich welche?
Ja, also das ist ja für jeden die Kosten-Nutzen-Frage. Also du kriegst natürlich sofort Vorteile, aber wenn du ein bisschen technisches Verständnis hast, siehst du natürlich auch gleich das unglaubliche Potenzial. Und daraus entsteht dann wieder eine Erwartungshaltung und die müssen wir dann wieder einfangen. Das ist natürlich,
das Potenzial ist unendlich, keine Frage. Ich kann alles miteinander verknüpfen, das ist super cool. Aber ich muss es auch heben. Also es ist schön, dass ich das in der Theorie kann. Aber wenn ich es nicht dann auch intelligent verknüpfe, habe ich gar keinen Mehrwert, sondern ich habe nur mehr Technologie, um zum gleichen Ergebnis zu kommen, nämlich um das Licht im Raum ein- und auszuschalten. Also ich habe erstmal nur Nachteile.
Naja, das ist ja schon das Beispiel kann ich am schnellsten eigentlich erklären, weil wenn ich mehr als zwei oder drei einzelne Lichtgruppen in einem Raum habe und kann die dimmen, klassisch über einen Tastdimmer, auch wenn es KNX ist, und muss dann halt ein bisschen auf der Taste heller bleiben, bis dann die gewünschte Helligkeit eingestellt ist bei der ersten Lampe, dann gehe ich mit meinem Finger auf den nächsten Taster und stelle mir die zweite Leuchte ein und dann stelle ich mir die dritte Leuchte ein, dann ist das zwar technisch so gelöst, dass ich jede gewünschte Lichtstimmung erzeugen kann, aber ich habe ja keine Lust, bevor ich mich auf meine Couch setze, erstmal 11 Sekunden in Summe an diesem Tasterfeld zu stehen, um dann irgendwelche Knöpfe zu drücken. Und da habe ich natürlich schon direkt einen spürbaren Mehrwert, wenn ich das zusammenfassen kann in geeignete Szenen für meine Anwendungsfälle.
Heißt ja aber in der Konsequenz auch, ich muss Szenensteuerung machen, sonst hat der Kunde gar keinen Mehrwert. Also wenn ich nur mehrere Lichtgruppen habe und die habe ich als Einzelbedienung in der App auf vier Wippen irgendwo auf einem Taster.
Das ist klar. Eine klassische Installation einfach nur 1:1 nachbauen mit KNX erzeugt erstmal nur ein bisschen höheren Aufwand und höhere Kosten, aber keinen spürbaren Mehrwert.
Also ich schaffe das Potenzial, ganz viele Dinge zu verknüpfen. Alleine einen Zentraltaster irgendwie im Hausflur zu haben, wo ich sage, ich fahre jetzt mal alle Rollos runter oder ich mache alle Lampen im Haus, die noch an sind, aus. Das ist natürlich schon was ich mit konventioneller Elektrik auch irgendwie stromstoßschaltermäßig bauen kann. Also für die einzelne Funktion brauche ich nicht unbedingt den KNX. Aber je mehr Features ich aufeinander stecke, desto kleiner ist im Prinzip der Overhead, den ich brauche. Oder desto mehr Synergieeffekte habe ich, ne, aus dem Grundsystem. Aber nochmal, um die Kosten zu relativieren, brauche ich auch einen gewissen Mehrwert. Sonst macht es halt auch einfach keinen Sinn.
Ja, deswegen ist es ja auch so, dass ich niemals jemandem einfach nur deswegen KNX verkaufe, weil man das jetzt heute so macht oder weil man weil ein modernes Haus KNX braucht. Das ist ja Quatsch. Ich brauche ja auch, also ich kann mir auch einen Lada Niva kaufen oder fahre einen alten Defender und da habe ich auch sehr, sehr viele Sachen, die ein modernes Auto nicht hat. Es kommt halt auf den Anwendungsfall an. Was brauche ich denn? Was will ich denn? Wenn ich keinen oder kaum Bereiche habe in dem Gebäude, wo ich einen Mehrwert spüre durch KNX, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, diesen Weg zu gehen. Also ich würde niemandem sagen, per se, nur weil du neu baust, brauchst du KNX, weil das jetzt der letzte Schrei ist oder weil nur ein Bussystem zukunftstauglich ist.
Wer einen Neubau ohne KNX-System errichtet, hat sofort nach Fertigstellung einen Altbau. Das ist ja so eins der, ich sag mal, Branchenzitate, das stammt ja nicht von mir.
Nee, das ist auch ein schöner Satz, aber es gibt ja Leute, die mögen Altbauten. Also wenn ich sehr gerne und mit vollem Bewusstsein mich dafür entscheide, dass ich gerne in einem einfach zu bedienenden, klaren Umfeld bin und ich weiß genau, ich habe, keine Ahnung, zwei verschiedene Leuchten in meinem Wohnzimmer und die bediene ich am Eingangspunkt, am Raumeingang mit zwei Schaltern und dann habe ich noch eine hübsche Deko-Leuchte auf dem Sideboard stehen und die hat so einen Schnurschalter. Mhm. Und wenn ich die anhaben will, dann gehe ich da hin und dann schalte ich die an. Das waren meine technischen Anforderungen an Beleuchtungssteuerung in dem Wohnzimmer. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, das ist super günstig zu machen. Mich brauchen sie überhaupt nicht. Kann man mit zwei konventionellen Schaltern wunderbar lösen und sie sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also das ist ja...
Ist ja auch so.
Also ja, aber da würde ich jetzt auch nicht direkt sagen, das ist ein Altbau. Also wenn es die Anforderungen nicht gibt, wenn ich gar keine elektrischen Rollläden habe, sondern Holzklappläden, dann... Habe ich eben, also ich muss mir das natürlich klar machen.
Also ich finde immer natürlich ein Extrembeispiel, wo die Technologie nicht notwendig ist, um zum Ziel zu kommen. Die Frage so als klassischer Häuslebauer ist ja, wann macht es denn Sinn, über so ein Thema nachzudenken? Und für mich ist ja so die klassischen Gewerke, die im KNX standardmäßig erstmal abgebildet werden, sind ja Beleuchtungssteuerung, also Lichtsteuern, das, was du gerade ausgeführt hast, geht auch konventionell.
Ja.
Dann habe ich in einem Neubau ja in aller Regel, wenn es kein Passivhaus ist, eine Fußbodenheizung. Die muss irgendwie gesteuert werden und ich habe in aller Regel irgendwie Rollläden oder Raffstoren.
Ja.
Elektrisch, sage ich jetzt mal. Ne? Ab einem gewissen Ausstattungsstandard ist das elektrisch. Ich glaube, das ist ja so der Ausgangspunkt, den viele Bauherren im einfachsten Fall haben. Und dann ein bisschen im Internet recherchieren und überlegen, so will ich denn jetzt KNX machen? Brauche ich das? Ist das was für mich? Welchen Hub generiere ich denn, wenn ich diese Zusatzkosten jetzt quasi in Kauf nehme? Und welche, ich sag mal, Zukunftsfähigkeit generiere ich und wie nachhaltig baue ich denn, wenn ich diese Zusatztechnik einbaue? Also ein bisschen so die Frage, mache ich eine Lüftungsanlage rein, setze ich auf eine Wärmepumpe? Also die Frage stellt sich jetzt heute oft nicht mehr. Also wie vorausschauend gehe ich denn mit meinem Gebäude um? So, da stehen ja viele Bauherren ganz am Anfang dieser Reise und überlegen sich so, okay, ich habe jetzt dieses ganz normales Einfamilienhaus, da habe ich vielleicht im Wohnzimmer, weiß ich nicht, drei Lichtgruppen, in den Kinderzimmern habe ich einfach nur einen Deckenauslass, so, das ist ja so die Baseline. Jetzt kann man ja an der Stelle nicht ganz klar sagen, KNX ist immer was für dich und KNX ist garantiert in diesem Ausstattungslevel nichts für dich. Also es ist ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Wenn ich jetzt das Ferienhäuschen auf Sylt habe und da ist nur Licht drin und da gibt es keine Rollläden und keine Heizung und kein gar nichts, dann ist es vielleicht relativ klar, dass man sagt, ich brauche es dort nicht, wenn ich keine Zusatzanforderungen habe, aber in einem klassischen Neubau stelle ich mich jetzt mal auf die Position und sage, ja, es ist Stand der Technik ein Neubauprojekt auch mit, ich sag mal, zeitgemäße Elektroinstallation auszustatten. Und das muss jetzt nicht KNX sein, es könnte jetzt auch, keine Ahnung, Loxon sein oder irgendein anderes Hausbussystem, aber dass ich auf jeden Fall so eine Technologie einsetze. Weil ich ja gewisse Anforderungen auch in einem ganz normalen Neubau habe. Beispielsweise, ich will alle Lampen vielleicht im Flur ausschalten. Das ist jetzt schon eine grobe Anforderung, aber ich will mindestens mal alle Rollos zusammen irgendwie rauf und runter fahren können. Und wenn ich Raffstoren habe, habe ich vielleicht auch eine Wetterstation und die muss ja irgendwie mit den Rollläden reden. Und dann habe ich ja schon gewisse, ich sag mal, Vernetzungsanforderungen. Ne? Dann muss die Wetterstation irgendwie allen Bescheid sagen, jetzt runterfahren oder hochfahren.
Ja, also du hast natürlich recht, aber für mich ist trotzdem die Frage, was möchte ich denn als Bauherr? Also die Erleichterungen, ich sag mal so, die Funktionen, die ein KNX-System oder Loxone oder vergleichbare vernetzte Systeme bieten, sind ja nur, also das liegt ja im Auge des Betrachters, ob das eine Erleichterung oder eine Verkomplizierung ist. Also es ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder Käufer eines modernen Fahrzeugs den Tempomat, der da eingebaut ist, benutzt oder es genießt, dass er eine Klimaautomatik hat. Mhm. Also ich persönlich kann mich daran erinnern, im Zweiergolf niemals das Gefühl gehabt zu haben, dass jetzt die falsche Luft aus der Lüftung kommt, weil ich nämlich einen stufenlos Schieberegler hatte und der auf der einen Seite waren blau markiert und auf der anderen Seite rot und die zwei waren so als Dreiecke überschneidend und ich habe natürlich selber mit meinem Daumen und Zeigefinger diesen Schieberegler genau dorthin gedrückt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Mhm. In allen Folgemodellen Ja, Dreiergolf war es, glaube ich, noch nicht, egal. Die, in allen Folgemodellen war es dann so, dass dann irgendwann diese Klimatronic reinkam. Die hat dann kalte und warme Luft gemischt nach dem Zielwert, den ich vorgegeben habe, aber den Zielwert an diesem Temperaturfühler. Und der war zum Teil im Armaturenbrett verbaut oder einmal oben am Spiegel irgendwo. Und das war aber nicht unbedingt meine gefühlte Temperatur. Das heißt, es war eine Elektronik, ich musste nachher nichts mehr drücken. Es war aber in den seltensten Fällen, war das, was aus der Lüftung rauskam, das, was mich zum Wohlfühlen, oder also das ist mir dann erst aufgefallen, Moment, warum pustet mich das jetzt hier oben kalt an? Warum werden meine Füße gegrillt? Kann man natürlich drüber streiten, wie gut sind diese Systeme, aber das ist im Haus...
Du sprichst ja über Automatik. Ne? Also da geht es ja dann um den Automatismus, der so gut ist, dass er dir gefällt oder eben nicht gefällt. Aber das ist ja nochmal zwei Schichten.
Genau, das ist ja einer der klassischen Mehrwerte, dass ich sagen kann, ach, dann passiert irgendwas von alleine. Und das ist ja schon auch ein bisschen das Smart in Smart Home. Also Smart Home heißt ja nicht Connected Home, sondern Smart Home, weil ja eigentlich ein gewisser Hub entstehen soll durch Sachen, die eben von alleine passieren, die sowieso passieren müssten und die mir als Benutzer abgenommen. Ich finde das schon auch legitim, wenn man da eine subjektive Bewertung hat und sagt, ich will diesen ganzen Kram gar nicht. Also ich will jetzt hier, ich meine, wir haben jetzt ja schön zwei Diskussionspositionen eingenommen. Du sagst, man braucht auf jeden Fall KNX, sonst bin ich nicht zukunftstauglich. Und ich sage, also KNX.
Ich würde gerne die Diskussion über das Thema Automatismus, da können wir, glaube ich, noch mal viele weitere Stunden drüber führen, vielleicht mal verschieben, weil ja, das ist noch mal eine ganz eigene Schicht. Also wie weit ist Technikhaus smart oder nicht smart oder wie viel Automatismus und so weiter will ich haben? Das sollten wir vielleicht mal in einer eigenen Folge auspacken, sage ich mal in aller Ruhe. Aber genau, nochmal zurück zu meiner Frage. So.
Ja, aber wenn ich diese Automatismen weglasse, dann habe ich natürlich auch einen relativ niedrigen Hub zu einer klassischen Elektroinstallation. Und da finde ich schon, dass es ein bisschen Geschmackssache ist, ob ich gerne zum Beispiel aus einer App irgendwas bedienen können will, was mir sowieso nur nutzt, wenn ich in diesem Raum bin. Also ich finde das durchaus legitim, wenn jemand sagt, was soll ich denn mein Haus mit dem Handy bedienen? Ich sehe da überhaupt gar keinen Sinn drin. Wenn ich das Licht bedienen will, bin ich ja sowieso in dem Raum, dann drücke ich einfach auf den Knopf.
Also ich stelle mich mal ganz provokativ auf den Standpunkt und sage, wenn ich ein KNX-Bus-System einbaue, dann bin ich kostenneutral zum Thema konventioneller Steuerung, Fußbodenheizung und ich sag mal konventioneller Steuerung, was Raffstorenüberwachung betrifft. So, weil ich, das habe ich sowieso in irgendeiner Form eher an Technik im Haus, ja, und ich mache es einfach nur auf einem anderen Weg,
ja,
mit relativ wenig oder keinen Mehrkosten, kann man jetzt lange drüber streiten, das ist ja gar nicht der Punkt.
Ja.
Ist die Frage, gibt es dann etwas, was dagegen spricht, es so zu machen? Also ich will Raffstoren steuern, klar, ich will irgendwie eine Gruppensteuerung haben, ist auch klar, und ich will meine Fußbodenheizung irgendwie steuern in jedem Raum. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung.
Ja.
Warum sollte ich es denn nicht mit KNX machen, sondern auf Einzelinselsysteme setzen, die über irgendwelche Bimetallschalter im Raum an einem Drehraumthermostat?
Ich habe da kein Argument dafür oder dagegen. Das ist, die Frage ist halt, endet meine Anforderung dort? Mhm. Weil wenn die Anforderung dort klar endet, dann ist es mir auch egal, ob man diese Anforderungen, und das ist wirklich circa kostenneutral, ne? Da hast du recht. Wenn meine Anforderung dort endet, dann ist es egal. Dann kann ich es mit klassischen Thermostaten machen und Gruppenrelais für die Rollladenantriebe, kann die dann auch etagenweise fahren und habe eine Wetterstation, die den allen einen Gruppenbefehl gibt. Funktioniert auch, aber dann ist halt eben Ende der Fahnenstange.
Und das, ja, und andere wird vielleicht sogar robuster, weil ich natürlich noch einfachere, technologischere Ansätze wähle. Also die Technologie, um eine klassische Fußbodenheizung zu steuern mit einem, wie gesagt, Bimetallschalter in dem Raumthermostat, die ist ja noch robuster, als ich habe jetzt ein Bussystem und da werden digitale Daten hin und her geschickt. Also ist ja eigentlich ein Pluspunkt für, ich mache es konventionell, weil dann habe ich keine Folgewartungskomplexitätskosten.
Genau, also es gibt eigentlich eine Komplexitätslinie auf der Anforderungsseite, die gerissen sein muss, damit sich eigentlich der Schmerz im Sinne von Aufwand und Kosten und Fehlerquellen, die man sich reinnimmt, wenn man auf ein Bussystem setzt, damit sich das lohnt. Das ist eine Entscheidung, die jeder Bauherr bewusst treffen muss. Möchte ich das? Wie weit möchte ich das treiben? Weil wenn ich sehr viele Helferleinen mir ins Haus baue, habe ich natürlich auch eine größere Lostrommel für Ausfälle, für Schäden. Ich habe eine höhere Komplexität im Bau der Anlage, ich habe eine höhere Komplexität bei der Inbetriebnahme, bei der Wartung und mehr Chancen drauf, dass irgendwas nachher mal kaputt geht. Das ist ja kein Geheimnis, wenn wir da 80 oder 100 einzelne Elektronikbauteile im Gebäude verteilen, dass das fehleranfälliger über die Nutzungsdauer ist, als wenn ich WIP-Schalter habe, wo ein Metallplättchen zwischen zwei Federn hin und her geschoben wird. Also das muss man wissen. Und das ist was, was man bewusst entscheiden muss. Habe ich Spaß an dem Mehrwert? Habe ich Anforderungen, die das sinnvoll machen oder die das wichtig machen, dass ich diese Technik reinbringe? Und dann mache ich das, erkaufe mir aber halt eben auch ein paar Nachteile. Und das muss eigentlich dann, also das muss man schon raustüfteln, ob das passt.
So, jetzt habe ich als Laie ja ein wenig Gefühl für diese Risikoabschätzung. Wie viel Folgekosten hole ich mir denn ins Haus, wenn ich jetzt diese zusätzliche Technik einbaue? Also wenn ich eine Klimaanlage im Auto bestelle, dann ist halt irgendwann vielleicht mal der Klimakompressor leer oder ist eine Undichtigkeit, dann habe ich halt einfach, dann weiß ich, wenn das Ding repariert werden muss, dann muss ich 1000 Euro auf den Tisch legen. Sonst kann ich die Klimaanlage nicht mehr benutzen. Ich könnte theoretisch mit dem Auto auch ohne Klimaanlage fahren. Ich kann aber in meinem Haus ohne Bussystem nicht normal leben, weil ich brauche diese Technologie ja dann. Ich bin ja darauf angewiesen, dass sie funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Zusatzfeature reinbaue und dafür bin ich bereit, Summe X auszugeben. Und wenn es dann halt kaputt ist, dann kann ich damit leben, dass es kaputt ist und ich kann mir dann überlegen, will ich es wieder instand setzen.
Genau, dann bin ich halt auf Gedeih und Verderb dieser Technologie ausgeliefert.
Ja.
Der Vorteil ist, dass es halt Standardware ist.
Genau, vielleicht können wir mal eine kurze Einschätzung geben, so ist das gar nichts Zeug jetzt, ich sag mal, robust und muss ich jetzt damit rechnen, dass jedes Jahr ein Lichtschalter kaputt geht, weil halt Hightech drin ist, sag ich jetzt mal. Also die Lebenserwartung von einem iPhone kennt jeder vielleicht, da weiß man so, das hat man 3-4 Jahre maximal und dann ist aber die Investition quasi, ich sag mal, aufgebraucht. Dann war's halt, ja, dann ist das Ding halt Schrott.
Ja.
Wie ist das denn beim KNX?
Gut, das mit dem iPhone ist jetzt natürlich ganz schwierig, weil da beim normalen Nutzer eben durch Mischverträge und Mischkalkulationen der Anbieter, also wir vermieten ja jetzt nicht die Smart-Home-Nutzung für 35 Euro im Monat und deswegen hauen wir dann 2000 Euro Hardware, kalkulieren wir da irgendwie rein, sondern das ist ja, wird ja anders bezahlt und deswegen auch anders empfunden. Also wenn der, das ist ja aber ein typischer Vergleich, weil das ja das Stück Technologie ist, was man sehr oft in der Hand hat und dauernd benutzt und daran gewohnt ist, was Display-Auflösung und Responsivität und so.
Ja, und ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass dieses Modell, was ich heute kaufe, 20 Jahre in meiner Hosentasche bleibt. Also da habe ich eine ganz klare Erwartungshaltung, was ist so die Nutzungsdauer oder der Lebenszyklus von diesem
Gerät. Ja, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Was ich eigentlich meinte, ist, dass man dass man kein richtiges Gespür hat für den Preis, den das kostet, weil das halt auch extreme Großseriengeräte sind, die total universell sind und die einfach über die Stückzahlen halt auch in Größenordnungen günstig werden, die eben bei KNX-Tastern zum Beispiel einfach nicht zu erreichen sind.
Mhm. Aber es ging mir um das Risiko erstmal.
Genau,
also um
das andere ist dieses, dass man sich ja, ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, daran gewöhnt hat, dass man alle paar Jahre eben ein neues Smartphone sich nimmt und dann automatisch wieder auf dem neuesten Stand der Technik ist. Mhm. Das kann man natürlich in seinem Smart Home auch machen und sich dauernd neue Taster kaufen, dann halten die natürlich auch immer so lange, bis es die neue Taster-Generation gibt, aber die
Frage ist ja, muss ich oder kann ich? Also muss ich alle 5 Jahre neue Taster kaufen, weil die Lippen dann vernuddelt sind und ich sie nicht mehr drücken kann?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was man für Taster sich natürlich ins Haus reinschraubt. Also wenn ich das günstigste Einstiegsmodell bewusst nehme und ich kaufe mir einen Taster, der vielleicht zwischen 50 und 80 Euro kostet, ein nicht zu verachtender Anteil dieser Kosten geht für Zertifizierungen und so drauf. Das muss man halt auch wissen, also um überhaupt in diesem KNX-Pool mitspielen zu können.
Ich komme gleich nochmal drauf zurück, auf das Thema Zertifizierung, ja.
Ja, das heißt, das ist eigentlich nicht das Geld unbedingt, nicht das ganze Geld, was man für den Taster ausgibt, geht da in die Technik rein. Und es gibt ja auch noch eine unterschiedliche Taster. Es gibt ja welche, die sind berührungslos, die haben natürlich keinen mechanischen Verschleiß. Und dann gibt es andere, die haben eine Kunststoffwippe, die halt ein Kunststofffederchen hinten dran hat. Und je nachdem, wie oft ich da drauf rumdrücke und wie heftig ich da drauf rumdrücke, habe ich natürlich einen gewissen Verschleiß. Also es so, dass die KNX-Technik ja schon nicht aus dem Consumer-Bereich eigentlich kommt, sondern eben Haustechnik. Das heißt, da sind deutlich längere Nutzungszeiten eingeplant und deswegen ist das auch ein bisschen robuster und deswegen fühlt sich das manchmal halt vielleicht auch nicht so schön an, von dem Tastpunkt oder von dem Druckpunkt. Dafür funktioniert es aber dann halt 12 Jahre oder 15 Jahre.
Beantworte bitte nochmal die Frage nach der Erwartungskonformität der Lebensdauer. Also bei einem Handy habe ich die Erwartung, dass das Ding hält vielleicht 3 Jahre, dann ist der Akku nur noch halb okay, ich kann es aber noch benutzen und nach 5 Jahren spätestens werde ich wahrscheinlich ein neues kaufen. So, bei einem Auto weiß ich, wenn ich ein neues Auto kaufe, die ersten, weiß ich nicht, so und so viel 1000 Kilometer muss ich nicht in die Werkstatt, weil die Bremsen so gebaut sind, dass ich halt 50.000 Kilometer fahren kann.
Ja. Also ich werde auf dem Niveau werde ich dir natürlich niemals hier irgendeine Jahreszahl offiziell aussprechen, weil es gibt nämlich auch, Also ich kann ein Auto im Autohaus kaufen gehen, fahre zweimal auf die Rennstrecke und komme am selben Nachmittag zurück und die Bremsanlage ist total im Sack.
Aber das ist ja ein extremes Beispiel. Also
zeigt aber den Möglichkeitsraum. Ich kann das Auto auch 20 Jahre fahren, fahre das immer sauber warm, fahre total vorausschauend und fahre mit dem ersten Belag Bremsbeläge, bis die zu Staub zerfallen sind, weil das Bindemittel raus ist.
Aber wenn ich Kinder habe, die mit dem Fußball immer gegen den Lichtschalter schießen, okay, ist das Ding vielleicht relativ schnell kaputt. Wenn ich aber normal in einem Haus wohne als Familie, mir so eine Technik einbaue und hab dann, keine Ahnung, jetzt, ich sag mal, Raffsdorn-Steuerung, Fußbodenheizung, ein bisschen Licht. Wenn du es nicht beantworten magst, versuch's ich zu beantworten, würde ich mal sagen, hält diese Technik eigentlich 10 Jahre oder mehr? Also ja. Ich muss eigentlich, wenn man so ein System einbaut und einrichtet und es läuft, eigentlich da nicht mehr dran und habe eigentlich auch, solange ich jetzt keine Änderungswünsche habe, auch keine Folgekosten.
Das ist richtig. Also die Zahl, die bei mir im Hinterkopf so ist, als aus der Elektronik-Entwickler- Background Denkweise ist eigentlich so 15 Jahre Nutzungsdauer, bevor das Zeug aus irgendwelchen Gründen auseinanderfällt. Ne? Also lassen wir jetzt mal raus, dass es möglicherweise irgendwelche Chargen von irgendwelchen Chips gibt, wo es da eben andere Hardwareprobleme gibt oder so. Aber die Technik ist eigentlich auf diese Lebensdauer ausgelegt. Und eigentlich ist es auch so, dass...
Und das ist auch, ich sag mal, keine theoretische Zahl, sondern die KNX gibt es ja seit, ich sag mal, 30 Jahren. Das heißt, es gibt ja tatsächlich KNX-Anlagen, die seit 30 Jahren in irgendwelchen Gewerbehallen oder auch in Privathäusern, so die ersten Anfänge, laufen und funktionieren und Stand heute immer noch,
genau,
wenn ich auf die Lichtschalter drücke, das Licht anmachen. Also.
Das stimmt, man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Rede ich jetzt von den Aktoren, die eine Ansammlung von Relais und Treiberstufen sind, die da klacken, weil dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Last drauf an, wenn da jedes Mal ein kleiner Schlag entsteht, dann ist irgendwann der Kontakt im Relais einfach hinüber. Oder spreche ich von OLED-Displays und kapazitiven Touchflächen, die natürlich ein ganz anderes Alterungsverhalten haben. Also das sind wirklich Äpfel mit Birnen und alles kommuniziert irgendwie über KNX. Da ist es natürlich schon so, dass ich bei Displays da vielleicht auch eine andere Nutzungsdauer habe. Auf der anderen Seite ist es so, also die Erfahrung jetzt aus den, ich sag mal, 30 Jahren KNX Legacy-Systemen, die man so erlebt hat in seiner Karriere, ist eigentlich auch so, dass die nach 10 Jahren sieht so ein Taster auch nicht mehr nach einer modernen Gebäudeinstallation aus.
Also die Optik hat sich leicht verändert,
ne, genau,
im Laufe der Jahre. Und vielleicht ist es auch nicht mehr reinweiß, sondern schon leicht vergilbt, was man da so ansieht.
Ja, oder okay. Man hat damals Bronze gemacht und jetzt hat man aber irgendwie einen...
Kommt jetzt wieder, ist jetzt wieder sehr in übrigens. Jetzt wieder nach 30 Jahren.
Natürlich, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man dann manchmal auch tatsächlich Spaß dran hat, da nochmal was Neues drauf zu klipsen. Und dann ist es natürlich wieder cool, wenn man auf einem internationalen Standard ist, der abwärtskompatibel ist. Und ich kann die modernsten Taster mit den coolsten Oberflächen auf eine 30 Jahre alte Anlage klipsen. Und es sind dieselben Anschlussklemmen. Und
also so wie ich heute den alten vergilbten Lichtschalter bei einer Renovierung im Kinderzimmer nach 20 Jahren rausschmeiße und gegen einen neuen, schönen, etwas kantigeren, reinweiß, was auch immer, Lichtschalter ganz konventionell austauschen würde, so ist es beim KNX auch. Das Kabel bleibt in der Wand, die Technologie ist immer noch die gleiche. Ich renoviere, mache halt wieder ein schöneres Frontend oben drauf, nur eine Abdeckung oder das komplette neue Produkt rein und alles ist gut.
Genau. Genauso gibt es natürlich dann aber auch die Möglichkeit, Updates zu machen. Das heißt, wenn ich irgendwann feststelle, ich habe zwar jetzt da KNX drin und früher war das nur das Kinderzimmer und da musste ich nur das Licht ein- und ausschalten und den Rollladen hoch und runter fahren und ich hatte da meinen Taster mit 4 Knöpfchen, aber jetzt ist es halt irgendwie mein Hobbyraum oder mein Musikstudio und jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr und außerdem würde ich gerne sehen, ob jemand geklingelt hat, dann kann ich natürlich den einen Taster rausschrauben und dann eben auf was Moderneres, Vielseitigeres als Endgerät setzen und das funktioniert dann auch.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, also die Netzwerktechnologie hat sich natürlich drastisch verändert im Laufe der letzten Jahre, was früher Cat 5 war ein tolles Kabel und jetzt sind wir bei Cat, weiß ich nicht, 7E, 8, irgendwas. Also da ist natürlich, da passiert was im Laufe der Jahre und auch im Bereich Display-Technologie, wo wir früher auf irgendwelchen resistiven Touch-Displays rumgedrückt haben, wo so eine Folie drauf war, das war auch okay und konnte man bedienen, aber da sind wir natürlich auch durch, ich sag mal, wieder das iPhone oder die Smartphones einfach verwöhnt und unser Anspruch hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Die Pixeldichte hat sich erhöht und so weiter. Das heißt, das, was vor 20 Jahren toll war, ist natürlich heute nach heutigem Gesichtspunkt sicherlich nicht mehr toll. Der KNX-Bus aber selber hat sich ja gar nicht weiterentwickelt. Ne? Also das heißt, die Technologie, die vor 30 Jahren genutzt worden ist, um das Licht einzuschalten, ist dann 2023, 2024 ja exakt immer noch die gleiche. Das Protokoll, sage ich mal, hat sich nicht geändert und auch die Geschwindigkeit hat sich nicht geändert und so weiter.
Ist das eine Frage?
Erstmal ist es eine Feststellung. Die Frage wäre, ist es denn jetzt ein Risiko, 30 Jahre alte Technologie einzubauen, die per Definition sich eigentlich nicht ändern kann, weil es wird ja kein Firmware-Update geben für alle Geräte, die ich im Haus habe, um, ich sag mal, das nächste Geschwindigkeitslevel im KNX freizuschalten.
Naja,
ja, brauche ich das überhaupt, ne?
Also das ist ja, die Basistechnologie ist ja 30 Jahre alt. Also auch moderne Autos sind in Deutschland im Rechtsverkehr unterwegs. Das hat man sich irgendwann mal überlegt. Man hat sich auch überlegt, dass Autos nicht 12 Meter breit sein sollten und auch nicht höher als 4 Meter, egal welches Fahrzeug. Und das sind so die Rahmenbedingungen. Und das ist ja auch schön, dass das weiterhin gilt, dass ich alte Fahrzeuge weiterhin benutzen kann und dass man so im Straßenbau und bei Gebäuden und Brücken da irgendwie mal eine Größenordnung hat. Und so sehe ich das eigentlich mit dieser Grundtechnologie, die da unten drunter liegt. Was wir jetzt daraus machen, also welche Intelligenz, welche Usability in den Geräten drinsteckt, die dann nachher, wenn die Benutzerinteraktion rum ist, die dann nachher über das KNX-Protokoll einen Befehl rausschicken, das ist davon ja komplett losgelöst. Also es ist ja nur unsere Sprache, mit der wir jetzt gerade sprechen, die ist ja auch älter als 30 Jahre. Trotzdem können wir vielleicht moderne Ideen damit kommunizieren. Das macht die Sprache an sich ja nicht schlecht. Das ist ja nur ein Vehikel.
Der Ball, den ich dir eigentlich zuspielen wollte eben, ging eigentlich in die Richtung des, das, was ich mit dem KNX-Bus vor 30 Jahren gemacht habe, nämlich am Lichtschalter einen Schaltbefehl zu generieren, jetzt Licht an. Diese Anforderung hat sich nicht geändert in den letzten 30 Jahren und wird sich wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch nicht ändern. Also das, was der Benutzer tut mit diesem System, nämlich einen Steuerbefehl abzusenden, um etwas zu aktivieren oder zu deaktivieren, diese Anforderung bleibt grundsätzlich erstmal. Jetzt ist ja der KNX-Bus mit 9600 baut. Er 1980 Steinzeit langsam, aber ich jetzt als Psychologe würde wieder sagen, also um so einen Befehl abzusetzen, dauert es, ich glaube, 25 Millisekunden oder 20 Millisekunden im Schnitt. Innerhalb von 100 Millisekunden ist das Licht angegangen oder ist der Befehl dort angekommen, wo er ankommen soll, obwohl das System relativ langsam ist. Und aus psychologischer Sicht weiß man dann, das wird als, ich sag mal, instantan wahrgenommen, da wird kein Zeitverzug wahrgenommen, weil das Gehirn halt sagt, alles, was unter 100 Millisekunden ist, ist sofort. Das heißt, das Ding ist zwar langsam und robust, aber es reicht halt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Also die Anforderung, dass ich irgendwo drauf drücke und es passiert sofort was, das ist immer noch gegeben und wird weiter gegeben sein, auch wenn es technologisch vielleicht heute viel mehr ginge, sage ich mal, mit 2 Drähten.
Das ist ja klar, aber das ist eigentlich nur deswegen ja auch möglich, weil wir inzwischen ja eine doppelte Verkabelung im Gebäude haben. Also es wird ja ein Netzwerkkabel ja trotzdem noch verlegt und wir haben jetzt Ein- und Ausgabegeräte, die halt auch eben über Netzwerk eingebunden werden und da kann man dann auch die hochauflösenden Kamerabilder aus dem Garten drauf anschauen. Das wäre über KNX nicht möglich oder man müsste halt morgens sagen, ich möchte das Kamerabild sehen und dann ist es nachmittags irgendwann einzelpixelmäßig da reingetröpfelt. Da kann man natürlich sich schon überlegen, macht es nicht Sinn, dass wir vielleicht eine Netzwerkinfrastruktur im Haus generell ausrollen und dann die Taster eben auch über dieses Netzwerk kommunizieren oder machen wir einfach alles über Funk, machen wir alles über WLAN, wir haben doch sowieso WLAN, dann machen wir halt ein paar potente Access Points rein und dann lassen wir eben alle Taster über WLAN kommunizieren. Die Frage greift natürlich nochmal viel tiefer, also da geht es dann halt drum.
Ja, ich komme wieder auf die Frage zurück, macht es Sinn, Stand 2024 KNX einzusetzen als Basis für mein Haussteuerungssystem. Jetzt sagst du, Netzwerk brauche ich on top, weil ich halt Daten transportieren will, Musikstreams und Kameras.
Genau,
und so weiter,
also ein möglicher Kritikpunkt ist ja, warum macht ihr das doppelt? Ne? Also warum gibt es jetzt keine, ich habe doch sowieso super WLAN, warum machen eure Taster nicht WLAN? Und dann könnte ich die auch aus der Wand rausnehmen und im Kinderhochbett irgendwie reinstecken und dann bediene ich halt einfach alles von da. Aus meiner Sicht ist es halt...
Klingt erstmal logisch.
Das ist total logisch und das ist ja auch aus der einen Perspektive des Benutzers ist das auch total sinnvoll. Auf der anderen Seite ist es so, mache ich mich zu 100% abhängig zum Beispiel von dem Netzwerk. Das heißt, sobald mein...
Naja, ich mache mich ja vom KNX genauso 100%
abhängig. Richtig, aber das hat nur einen Job. Also erstens hat es nur 2 Drähte, es ist total einfach aufgebaut, also technologisch einfach. Das ist Steinzeit-Elektronik, Klick-Klack, Chips, die da irgendwie in sehr langsamer Taktzahl irgendwas machen. Und es ist eine sehr, sehr einfache Struktur mit sehr vielen Teilnehmern auf einem Bus und da gibt es eine Kollisionsdetektion, also die Kommunikation ist einfach, das sind einfache Chips und deswegen ist das auch eine sehr robuste Technologie und sobald ich halt mehrere Schichten oben drüber bin in einem IP-Netzwerk mit ganz anderen Steuerungsmechanismen, die dann dazu notwendig sind, damit eben auch die Informationen sauber fließen können, verknüpfe ich dann eben aus meiner Sicht wichtige Infrastruktur-Basisfunktionen mit einer eher anfälligen Technologie, die für andere Sachen gedacht ist.
Ich sag mal, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Die IP-Technologie mit dem TCP-Protokoll hat ja, ich sag mal, so ein bisschen das gleiche Problem. Da ist ja in dem auch relativ alten Protokoll ja auch so viel Overhead jetzt drin, der noch mitgeschleift wird, damit ich abwärtskompatibel bin zu, weiß ich nicht, einem 10-Mbit-Stecker irgendwo oder zu einem alten Netzwerkgerät, den es ja Stand heute auch nicht mehr braucht. Aber das ist halt drin geblieben im Protokoll. Und naja, weil ich halt viel schneller kann inzwischen und die Switche einfach schnell genug sind, naja, nehme ich das halt in Kauf, dass ich das noch habe. Also da schleife ich ja auch alte Technologie mit und habe auch keine saubere Zäsur gemacht und gesagt, jetzt überlege ich mir noch einmal was Neues, was nochmal neu gedacht ist und dann halt diesen ganzen Nachteile nicht hat. Also ich will jetzt da gar nicht abbiegen an die Stelle, aber also auch das IP-Netzwerk hat ja im Prinzip eine Historie und ja auch Nachteile und Schwächen, so wie der KNX-Bus auch eine Historie hat und auch Gegebenheiten einfach mit sich bringt, mit denen man einfach umgehen muss.
Ja, also grundsätzlich, die Vorteile sind einfach, dass es ein Kupfer-Zweidrahtbus ist, geschwindigkeitsmäßig für das, was er tun soll, ausreichend ist, den kann ich dann halt auch in Ruhe lassen. Das heißt, da kommt in Zukunft nicht irgendwie was dazu, dass dann irgendwie ein Kind die ganze Zeit zockt oder streamt und deswegen meine Bandbreite limitiert und deswegen kann ich jetzt in der Waschküche das Licht nicht mehr anmachen, weil der Befehl nicht durchkommt, weil irgendjemand anderes den Bus zumüllt. Aus meinen Augen ist das halt einfach eine saubere Trennung. Ich habe eine sehr robuste Infrastruktur für die Basisfunktionen im Gebäude, die funktionieren müssen. Mhm. Und die Netzwerkinfrastruktur hat einen eigenen Einsatzzweck und eine eigene Bedeutung und die ist davon halt losgelöst. Also natürlich ist es, wenn ich von zu Hause arbeite, natürlich auch kritische Infrastruktur, dass das Netzwerk funktioniert und dass das Internet funktioniert, aber in Anführungszeichen sauber, wenn es für die unterschiedlichen Sparten auch eigene Technologien gibt.
Okay, also wir haben jetzt, ich sag mal, alte, robuste, erprobte Technik, die seit 30 Jahren funktioniert und Stand heute immer noch funktioniert. Das ist ja erstmal, ich sag mal, deswegen ist es ausgereift und auch, wir haben uns ja jetzt auf 10 Jahre geeinigt, funktioniert das Zeug, auch robust und ich sag mal, eigentlich aus der Richtung kein Risiko, diese Technologie einzusetzen, weil das ist ja erstmal so die Grundsatzentscheidung, die ich treffen muss. Und jetzt ist es, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich nur so ein bisschen eine persönliche Geschmacksfrage. Will ich diese Technologie überhaupt haben? Also bin ich so technikaffin, dass das für mich der Standard ist beim Neubauen? Oder sage ich, okay, vielleicht will ich schön bauen, aber möglichst einfach und will diese zusätzliche technische Hürde gar nicht haben?
Na, für mich gibt es eigentlich so zwei Einstiegsgründe, um diesen Hub zu machen von klassischer konventioneller Installation zum KNX. Das eine ist dass moderne Bauweise ganz oft Situationen erschafft, die eben entweder nur mit viel manuellem Eingreifen zu beherrschen sind oder eben, wenn es komfortabel sein soll, von irgendwie der Technologie aufgefangen werden muss. Das nenne ich so die harten Gründe. Das Haus wird so gebaut, dass wenn ich im Sommer einen Vormittag nicht beschatte, ich einfach 29 Grad im Wohnzimmer habe und die Flächen aufgeheizt sind und durch die Dämmung kriege ich das nachher nicht mehr raus, diese Hitze.
Das ist ja was ich technologisch ja gar nicht lösen muss, sondern ich kann ja einfach morgens den Rollo runterfahren.
Also das ist richtig, ja, natürlich, aber da besteht halt eine Gefahr. Das heißt, wenn ich das nicht automatisiere, bin ich verpflichtet, diesen Rollo runterzumachen. Mhm. Wenn ich in Urlaub fahre, muss ich dann halt komplett zulassen, dann sieht jeder, der vorbeifährt, da ist jemand in Urlaub. Also das hat Folgen, da gibt es indirekte Effekte natürlich, aber natürlich kann ich das von Hand machen. Wenn ich jetzt aber große Fensterflächen habe und habe mehrere Etagen, dann muss ich da wirklich rumlaufen und das ist ein spürbarer Zeitaufwand, dass ich dann immer kontrollieren muss und haben die Kinder es jetzt auch zugemacht, als sie in die Schule gegangen sind, ach, gehe ich nochmal hoch. Das sind Sachen, wo man sehr schnell den Alltagsnutzen sieht von einer Buslösung, um solche Sachen eben als Gruppe zu steuern oder sogar in einen Automatismus zu bringen.
Also wir reden jetzt nicht von, dass das Haus brennt ab oder es stirbt jemand drin, wenn ich es vergesse, sondern es geht um Komfort. Also man muss ja ganz klar sagen, es sind ja Komfortthemen, die ich bediene, weil ich mir einfach durch zusätzliche Technologie eine komfortablere Lösung dieses Problems schaffen kann. Ist das richtig formuliert?
Ja, das stimmt schon. Es gibt, vielleicht formuliere ich es so, die Schwelle für mich ist dieser, also es ist immer ein Komfortthema.
Okay, das ist schon mal wichtig zu verstehen. Es ist keine Notwendigkeit, diese Technologie zu haben, weil ich sonst nicht klarkomme mit dem Gebäude oder mit dem. Also wir kennen das aus komplexen Projekten. Irgendwann ist das Gebäude von der technischen Ausstattung so komplex, dass ich wirklich an die Grenze komme, es mit konventioneller Technik zu lösen, weil ich so viele Verschränkungen zwischen den Systemen habe, dass ich halt irgendwie eine Steuerungsschicht brauche. Ja, also im Auto hat man ja auch irgendwann gesagt, ich habe einen Bordcomputer und habe diesen CAN-Bus, um alles zu vernetzen. Weil halt so viel Technologie drin ist, dass es irgendwann effizienter ist oder sinnvoller ist als konventionell zu machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe, was du meinst. Ich wollte aber eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus. Und zwar, dass es immer ein Komfortthema ist, aber je nach Gebäude kann es sein, dass du mit einer konventionellen Installation extrem unkomfortabel in diesem Haus nur zurechtkommst. Das heißt, du bist mit einer konventionellen Elektrik in einem Haus mit gewissen Voraussetzungen unkomfortabler, also deutlich unkomfortabler unterwegs, als du es in deinem früheren Haus mit konventioneller Elektrik warst. Weil du da einfach, weil es da kein Riesenproblem war, wenn du nicht beschattet hast. Oder weil es einfach nicht so viele einzelne Fenster gab. Oder weil du keinen Raffstore hattest, der so empfindlich war. Also das kommt so ein bisschen auf die Ausstattung an, die wir ja auch als Vorgaben eigentlich bekommen. Das heißt, ich entscheide ja nicht für den Kunden, wie groß ist deine Fensterfläche oder wie groß ist, nimmst du Raffstoren oder machst du einen Holzschiebeladen, den du von Hand fährst, sondern das sind ja eigentlich für mich als Berater sind das ja feste Größen, die von außen reinkommen, derer ich aber schon sagen kann, okay, es wird ein bisschen mühsam, dieses Haus im Alltag zu betreiben, wenn du das konventionell machst, weil du an so und so vielen Stellen hinlaufen musst, weil du die und die Entscheidung bewusst treffen musst und auch bewusst selber und auch aktiv selber umsetzen musst und weil es manche Sachen gibt, die du auch vorplanen musst. Also dann musst du eben auch mal in die Windvorhersage schauen, wenn du ins Büro fährst. Könnte es sein, dass nachmittags irgendwie 65 km/h Spitzengeschwindigkeiten in den Böen sind? Fährst du dann vielleicht ein paar Sachen nach oben, ein paar Sachen nach unten? Oder das ist halt, natürlich ist das ein Komfortthema.
Okay, da geht es um, also Raffstoren ist jetzt ganz klar Sicherheit. Also ich möchte diese.
Das ist auch Komfort. Also ich kann natürlich immer selber drauf aufpassen, auf meinen Kram.
Ja, okay, ja, okay.
Ich brauche ja auch keinen Kollisionswarnpiepser in meinem Auto. Ich kann ja auch rausgucken. Also das ist ja, das Komfort und Sicherheit.
Also in dem Raffstor-Thema steckt beides drin, weil ich ja zum einen einerseits den Benutzer es komfortabler machen möchte, nicht immer zu gucken. Auf der anderen Seite steckt aber auch die Sicherheit drin, weil ich den Behang selber vor Schäden schützen will. Das heißt, ich tue dem Gebäude was Gutes, wenn ich diese Zusatztechnologie habe, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass irgendwas kaputt geht.
Ja, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja sowieso eigentlich Vorschrift, dass es dann diese Systeme gibt und die kann man ja auch mit dem Windrädchen lösen, ohne dass man kein KNX-Bussystem hat. Aber also es ist ein Komfortthema, aber es gibt natürlich Gebäude, die wirklich nicht komfortabel zu benutzen sind, ohne dass ich eine Bustechnologie habe, die mir da ein bisschen zur Hand geht.
Also es geht um Beschattung, Fensterflächen ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Ja, es geht auch um Größe. Also das ist, wenn man jetzt, früher war es ja, sagen wir vor ein paar Jahrzehnten, war es ja schon eher üblich, dass man eine kleine Küche hat und dann hat man ein Wohnzimmer und entweder vielleicht noch einen kleinen Tisch in der Küche und da wird dann normalerweise gegessen und vielleicht hat man noch irgendwo ein Esszimmer, was ein bisschen schöner ist und das ist aber in einem anderen Zimmer und wenn ich das benutze, gehe ich halt dort rein und mache das Licht an. Und inzwischen ist es schon so, dass man in fast allen Objekten, die wir betreuen, es Mehrfachnutzungsflächen gibt, wo ich Kochen, Essen, Wohnen teilweise halt in denselben vier Wänden habe, in demselben Verbund. Und da ist es halt so, dass ich da sehr unterschiedliche Anforderungen eben habe und dann auch Sachen wechseln will. Also beim Kochen brauche ich ein anderes Licht oder möchte ich vielleicht ein anderes Licht haben als beim Essen. Und dann wird es schnell unkomfortabel, wenn ich 8 Lichtschalter an der Eingangstür in diesem Bereich habe und dann habe ich nochmal 4 Lichtschalter in der Mitte irgendwo und dann finde ich es eigentlich ja gut, wenn ich in den Raum reinkomme und kann die Rollläden hochfahren, dann mache ich mir den Rollladentaster auch noch an die Eingangstür. Aber wenn ich auf der Couch sitze und entscheide, oh, ich will mal kurz in den Garten gehen, muss ich dann erst von der Couch wieder zurücklaufen zu diesem Schalter oder ich mache 2 Schalter, dann brauche ich schon wieder eine andere Technik, also in der konventionellen Welt.
Also wenn ich mehr als 3000 Quadratmeter Wohnfläche habe, dann bin ich gut daran, ein Bussystem zu haben,
ja, weil geht
ich
schon nicht früher los
durchs Haus rennen will, weil im Westflügel da hinten auch der Rollo runtergefahren werden muss.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Also, jetzt aber.
Ja, aber der Punkt, wo man das merkt, ist halt schon deutlich früher. Also da geht es eigentlich mehr um die unterschiedlichen Funktionen, die in einem Raum gleichermaßen irgendwie abzubilden sind, weil ich dann eben nicht mit einem Tastendruck automatisch das Richtige treffe. Also da das ist halt einfach was man mit dieser Bustechnologie viel besser bedienen kann als mit Schaltern, sobald ich halt in irgendwelche Mehrfachnutzungen vom selben Raum reinkomme. Und das ist ja der modernen Bauweise oder der modernen Art zu wohnen auch geschuldet. Das ist ja auch was Schönes und das ist ja auch eine Änderung, die sich im Leben in der Wohnung so ein bisschen ergeben hat. Früher stand irgendwie die Mutter des Hauses, die stand halt in der Küche und die hatte dann dort ihr helles Licht und nach Feierabend ist der Vater direkt aufs Wohnzimmersofa gegangen und hat seine Zeitung gelesen und irgendwann wurde er ins Esszimmer gerufen und dann hat man dort das Licht angemacht. Und inzwischen gibt es signifikante Teile des Alltags, die durch Heimarbeit geprägt sind bei normalen Leuten, die dann mal Homeoffice haben. Dann will man mit den Kindern noch irgendwas machen und es ist ein ganz anderes Nutzungsumfeld gegenüber früher und das will man natürlich dann auch bedienen können.
Also du merkst schon, ich will dich ja darauf drängen, dass wir zu einer Einschätzung kommen irgendwie oder zu einer Orientierung anhand oder zu den Kriterien, mit denen ich als Bauherr irgendwie entscheiden kann, ist das Thema KNX für mich sinnvoll oder nicht. Ich komme gleich nochmal auf den dritten Punkt, den du gerade genannt hast, zurück. Also der erste Punkt, den du gesagt hast, ist, wenn das Gebäude eine bestimmte Bauweise hat, also ganz plakativ, ich habe ganz große Glasflächen Richtung Süden ausgerichtet, dann habe ich plötzlich einen hohen Beschattungsbedarf, weil ich natürlich im Neubau ja trotzdem hochgedämmte Wände habe. Das heißt, die Energie, die ich reinhole ins Haus, ist sofort drin, wenn ich nicht beschatte und auch schwer wieder rauszukriegen. Also durch hohe Beschattungsanforderungen hätte ich jetzt mal einen Pluspunkt auf der Liste, dann macht KNX wahrscheinlich Sinn, weil ich dann automatisch auf jeden Fall leichter dieses Gebäude beschatten kann. Okay?
Ja.
So. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, wenn ich große offene, ich sag mal, Mehrfachnutzungsräume habe, in denen ich viele verschiedene Dinge tue, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Dann macht es auch Sinn, ein KNX-System zu haben, weil ich flexibel, keine Ahnung, Lichtstimmungen einschalten kann oder verschiedene Szenarien leichter herstellen kann, die ich halt brauche. Jetzt hast du als dritten Punkt eben gerade so da steckt da so ein bisschen drin, aber die Flexibilität der Nutzung angesprochen. Also vielleicht ist jetzt mein Kinderzimmer in 3 Jahren tatsächlich mal das Homeoffice, weil die Kinder aus dem Haus sind oder ich, was auch immer passiert, brauche ich dann den KNX-Bus, um jetzt das Kinderzimmer zum Homeoffice umzunutzen? Und falls ja, wie nützt mir das denn jetzt? Also in welchen Fällen habe ich denn da überhaupt einen Hebel? Also ich stelle einen anderen Schreibtisch rein oder der Schreibtisch steht woanders oder das Kinderbett fliegt raus oder was auch immer, aber was hat das denn mit dem KNX zu tun? Die flexible Raumnutzung, die ich habe.
Das ist eher eine Kombination aus vorausschauender Elektroplanung, der Möglichkeit durch KNX eben halt auch die Bedienung nachträglich nochmal zu ändern. Weil ich ja in der konventionellen...
Na, ich sage jetzt mal ganz frech, wenn ich eine Deckenbrennstelle habe im Kinderzimmer und einen elektrischen Rollladen.
Ja, dann findest du den Mehrwert nicht, auch bei KNX. Also da kannst du auch immer nur einen ausschalten.
Genau, dann ändert sich durch die Umnutzung des Raumes erstmal nichts an den Steuerungswünschen, die ich da jetzt vielleicht habe.
Das ist richtig, aber also aktuell bei uns ist es ja zum Beispiel auch so in der Planungs...
Wobei mir gerade ein Gegenbeispiel einfällt zu dem eigenen Satz. Also vielleicht sitze ich ja dann im Homeoffice und dem Kind war es noch egal, dass die Sonne da durchs Fenster scheint tagsüber oder wenn die Sonne aufgeht und ich habe jetzt plötzlich meinen Arbeitsplatz in diesem dann Büro und habe plötzlich andere Anforderungen an, ich sag mal, Entblendung. Also ich will vielleicht meine Rollläden dann nach anderen Kriterien rauf und runter fahren, weil immer wenn die Sonne dann quasi quer durchs Fenster scheint und ich vor meinem Bildschirm sitze, stört es mich vielleicht. Ich habe jetzt gerade selber ein Szenario kreiert, in dem...
Ja, das hat in Wirklichkeit hat das viel tiefere Einblicke in deine Einschätzung zur Nutzung deiner Kinder von ihren Zimmern gegeben, als eine Frage zu stellen zu KNX, weil ich wollte nämlich gerade darauf hinaus, dass sobald wir in die Planung gehen, gerade die Kinderzimmer Paradebeispiel sind für den Unterschied zwischen 0815 Elektroplanung und Sachen durchdenken, weil ein Kinderzimmer in unserem Planungsansatz eigentlich immer ein komplettes Apartment ist, weil das Schlafraum ist, Aufenthaltsraum, Arbeitsraum mit diesen ganzen unterschiedlichen Anforderungen an gutes Licht zum Spielen mit kleinen Teilen, gutes Licht zum Arbeiten, wenn man Hausaufgaben macht, entspannendes Licht, um runterzukommen, Freunde zu empfangen und so weiter, weil spielt sich ja ein komplettes Leben ab im Verlauf von Kleinkind zu Teenager, bis es irgendwann flügge wird. Wenn das gut geplant ist, dann dient es natürlich dir als Arbeitszimmer auch mit minimalen Änderungen.
Das ist also steckt ja so beides so ein bisschen drin. Einerseits die Planungsqualität, aber auch der Ausstattungsstandard, den natürlich dieser Raum hat. Wie gesagt, wenn ich nur eine Deckenbrennstelle habe, dann schraube ich halt die Flugzeuglampe irgendwann weg und mache halt meine Pendelleuchte über den Arbeitsplatz dahin. Und das, was der Schalter tut, ist das Gleiche am Ende. Ich habe nicht so viel Variabilität dann. Ja, wenn ich natürlich jetzt sage, okay, ich habe ein, ich sag mal, etwas höherwertig geplantes, einen ausgestatteten Raum, wo ich verschiedene Lichtgruppen habe und habe direkte und indirekte Beleuchtung, noch eine schaltbare Steckdose, die ich für die, weiß ich nicht, als Einschlaflicht nutze für die Kinder, aber später steht da die Leuchte, die das nette Hintergrundlicht macht in meiner Videokonferenz, dann habe ich natürlich mehr Hub einfach, ne?
Ja.
Auch zu gestalten. Sind wir uns einig?
Okay. Ja, also grundsätzlich sind wir uns sowieso einig. Das ist nur, es ist ja immer wieder schön, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven an allen Büschen nochmal rütteln und gucken, ob die alle gut stehen.
Nochmal, ich will ja, bevor wir diese Folge beenden, zu einer Einschätzung kommen irgendwie mit dir. Wann bin ich als Bauherr klar, dass KNX Sinn macht für mich? Weil das ist ja so die erste Hürde, die ich nehmen muss als Bauherr, wenn ich mich im Rahmen meiner Hausbauplanung entscheide, wie weit gehe ich denn im Bereich Elektro?
Das ist eine schwierige Frage, ab wann das Sinn macht, weil das eben subjektiv ist. Da habe ich ja eben angefangen mit, es gibt ja einmal den Aspekt, also aus meiner Beratersicht gibt es ja einmal den Aspekt von technischen Herausforderungen, die das Gebäude mit sich bringt. Das sind harte Anforderungen für mich als Planer. Und dann gibt es eben die weichen Anforderungen. Was möchte ich denn mit meinem Gebäude haben? Wie fühle ich mich denn wohl? Bin ich ein Hightech-Umfeld gewohnt aus meinem Fahrzeug? Möchte ich eine ähnliche komfortable Steuerung haben? Möchte ich ähnliche Möglichkeiten haben, mir Sachen zusammenzustellen, mitzugestalten? Mhm. Möchte ich vielleicht aus der Ferne auch mal etwas ändern können? Möchte ich Automatismen haben? Möchte ich adaptive Technologien haben. Das sind für mich die weichen Faktoren. Also wie bist du drauf? Was möchtest du an Ausstattung haben? Möchtest du Multimedia-System in deinem Gebäude haben? Ein Multiroom, Audiosystem und so weiter. Also wenn ich die Ausstattung in eine gewisse Komplexität treibe, macht es natürlich sofort Sinn, dass ich eben auch die Bedienelemente dementsprechend hochrüste, damit ich das alles auch komfortabel bedienen kann. Weil nochmal, es will keiner 8 Doppeltaster irgendwo neben der Tür haben, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Wenn ich da ein komplettes Klavier habe und dann ein kleines Büchelchen an der Schnur nebendran als Anleitung hinhängen muss, damit man weiß, ja, was ist denn der 7. Taster von unten auf der rechten Seite? Das macht keinen Sinn. Und deswegen ist es für mich nicht pauschal in 3 Kernaussagen zu packen, ab wann macht denn KNX
Sinn. Wir überlegen uns noch eine 4.
Sondern das ist, eine Kombination eben aus verschiedenen Sachen. Und wenn ich sage, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich will. Und deswegen manchmal, also in unserer letzten Wohnung war es jetzt auch so, das war das Esszimmer, aber vorher war da eigentlich das Kinderzimmer drin und eigentlich das Wohnzimmer, das war auch mal die Küche und dann haben wir das umgeräumt. Also je nachdem, wie sicher ich mir bin, dass ich weiß, was will ich denn in 5 Jahren haben oder wo bin ich denn in 10 Jahren, das ist auch noch eine Komponente, die rein spielt. Je sicherer ich weiß, was ich will und was ich nicht will, desto eher kann man auf ein flexibles System verzichten. Das muss halt im Gesamtbild zusammenpassen.
Das ist ja die inhaltliche Betrachtung. Kriege ich dich auch auf Kosten festgenagelt? Also brauche ich ein Mindestbudget, das ich haben muss, oder eine Mindestbausumme, um das Thema sinnvoll zu platzieren?
Grundsätzlich gibt es keine harte Einstiegsgrenze finanziell für den KNX, weil, wie wir eben schon gesagt haben, das ist, wenn man sich auf die Basis-Elektroausstattung, Licht einausschalten, Rollladen hoch runterfahren und Einzelraumregelung, ist man mit einem minimalen Hub im Vergleich zu einer konventionellen Ausstattung dabei, weil dann eben auch sehr wenig Projektierungsplanungsaufwand da drin steckt und die Hardware inzwischen relativ günstig zu bekommen ist. Das ist also nicht wie früher, dass das schon mal ein Riesenhub ist, einfachst Elektrik in KNX abzubilden.
Ich habe jetzt gerade so ein Extrembeispiel versucht, in meinem Kopf zusammenzubauen. Würde ich nur Fußbodenheizung über KNX machen und den Rest konventionell? Denkbar?
Denkbar schon, dann hat man natürlich 2 Verkabelungsstrategien, die man im selben
Ich wollte jetzt, dass du Nein sagst.
Objekt hat. Ja, denkbar ist es für mich schon, Es ist natürlich Quatsch. Also so wäre der Satz weitergegangen, weil ich dann eben beide Nachteile irgendwie kombiniere und mir beide Nachteile einkaufe von den Systemen. Das heißt, die Unflexibilität in meiner Lichtsteuerung und den etwas höheren Preis in einem Gewerk, der dadurch ja nur relativiert wird, dass ich halt mehrere Gewerke damit ausstatte und durch die Synergieeffekte dann eben.
Ich wollte indirekt so ein bisschen auf die Baseline hinaus, dass in den KNX-Lichtschaltern ja oft ein Temperaturfühler drin ist. Das heißt, wir fangen ja oft an, dass wir sagen, okay, Lichtsteuerung ist eigentlich so die Basis. Wenn ich Lichtsteuerung mache, auch wenn das Licht jetzt nicht besonders komplex ist, dann kriege ich kostenneutral auch die Fußbodenheizung dazu und dann kriege ich mit relativ wenig Hub auch noch die Jalousien oder Raftoren eingebunden und das ist so die Baseline.
Ja, ich wusste genau, worauf du hinaus willst, aber ich wollte dann eben nicht drauf einsteigen, weil in der Praxis hat sich ja gezeigt, dass das nie funktioniert. Das heißt, sobald jemand sich entscheidet, ich mache KNX, will er natürlich nicht bei der Basisfunktionalität bleiben, sondern geht dann immer darüber hinaus und dadurch wird es teurer. Und deswegen ist das halt immer Äpfel mit Birnen vergleichen, weil der Appetit halt beim Essen kommt. Also das heißt, wenn ich mir sage, ich esse bei meinem Standardrestaurant, esse ich immer dieses Gericht und dann gehe ich aber in ein feineres Restaurant und dann gibt es halt noch eine Vorspeise, die ich schon seit Jahren nicht mehr gegessen habe. Und dann bestelle ich die halt auch mit, weil ich schon mal gerade da bin. Und dann ist es natürlich insgesamt nachher teurer, auch wenn vielleicht mein Leibgericht nur minimal teurer ist in dem Restaurant. Aber weil ich halt dort bin, wo ich mehr Chancen und mehr Gelegenheiten habe, gönne ich mir halt auch mehr und dann wird es teurer. Deswegen funktioniert diese Rechnung eigentlich unterm Strich nie, dass jemand sagt, ich will gar nicht so viel und deswegen mache ich kein X, weil es dann kaum weniger kostet, weil man, sobald man diese Tür aufgestoßen hat, sofort noch drei andere Sachen sieht, die man dann natürlich auch noch mitmacht.
Also ich mache für 1.000 Euro noch Heizungssteuerung, ich mache für 1.000 Euro noch Jalousiesteuerung und dann habe ich halt doch mehr ausgegeben, als ich wollte und dann kommt ganz schnell die Aussage, ja, KNX ist voll doof, weil das macht alles total teuer.
Ja, aber ich habe natürlich auch mehr bekommen und habe vielleicht auch mehr Spaß daran und deswegen, also da wird sich keiner beschweren nachher, aber wenn man denjenigen nur fragt, ja, war das jetzt teurer, dann sagt er auf jeden Fall. Also wenn sich die Bauherren im Neubaugebiet dann halt unterhalten und dann heißt, du hast doch keinen X, war das teurer? Ja klar, war das teurer. Kannst du coolere Sachen machen? Ja, sicher, Digi.
Ja. Ich mache halt eine ganz andere Schublade auf einfach, ne?
Genau.
Und dadurch habe ich sag mal, ein bisschen andere Sockelkosten vielleicht und einen ganz anderen Hub hinten raus. Ich habe unendliche Möglichkeiten, aber diese Sockelkosten in irgendeiner Form habe ich halt einfach. Und die sind auch nicht wegzudiskutieren.
Nee, aber die sind im Vergleich zu den Möglichkeiten hinten raus, eher gering, würde ich sagen. Also, dass, wenn man die nur erstmal aus Kostengründen nur die Basis schaffen möchte, dann kommt man da sehr günstig rein in diese Spielwiese und kann dann nachher immer noch entscheiden, was will ich denn machen, was setze ich denn da noch alles drauf.
Das ist ja genauso die Frage, so, wo ist denn ein sinnvoller Einstiegspunkt? Also,
naja, der Einstiegspunkt ist, wenn ich jetzt schon weiß, das ist mir eigentlich ein bisschen dünn, nur Licht ein- und ausschalten. Also wenn ich mir aus meinem anderen Lebensumfeld halt schon vorstellen kann, ich hätte vielleicht doch Lust, irgendwann da mehr zu machen. Und
vielleicht sollten wir das auch nochmal ganz klar sagen, es ist eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung, zumindest mal in diesen Grundgewerken. Ich kann jetzt nicht sagen, ich rüste mal irgendwie doppelte Verkabelung vor und bringe hinter jeden Lichtschalter noch so ein KNX-Kabel. Also dieses, ich mache KNX und dann mache ich die, ich sag mal, Minimalausstattung, dann habe ich halt, ich sag mal, meine drei Standardgewerke und die ziehe ich durch und das kostet mich Summe X oder ich lasse es halt komplett, ne? Aber dieses noch eine Stufe dazwischen irgendwie so halb vorrüsten oder hinter der Steckdose noch
das
Leerrohr und so weiter.
Das macht keinen Sinn. Das erhöht einfach nur den Aufwand in alle Richtungen und ich habe überall mir Begrenzungen dann noch reingesetzt und kann nachher die Synergieeffekte nicht mehr nutzen. Das bringt nichts.
Haben wir alle Argumente zusammengesammelt oder fällt dir noch was ein, was ich als Bauherr, als Entscheidungshilfe, weil da reite ich ja jetzt schon lange genug drauf rum, mitnehmen kann, ist so das Thema Handysteuerung ein Entscheidungspunkt in irgendeiner Form? Also mein Haus mit dem Smartphone steuern?
Ich frage mich ja die ganze Zeit, wann wir mit dem Podcasten anfangen und von deiner Bauherren-Informationsvideo roten Linie
wieder wegkommen.
Du stellst mir dauernd irgendwelche Fragen zu. Du denkst immer nur an den Bauherrn, der zuhört.
In diesem Augenblick, ja.
Der eine Information, möchte ich KNX machen, ja oder nein, Informationen hier rauszieht. Das war eigentlich gar nicht so.
Macht ja nichts. Also wir sind ja jetzt abgebogen nach, ich glaube, fast 2 Stunden und ein paar zerquetschten Minuten. Vielleicht für deinen Geschmack zu weit in Richtung Bauherrenberatungsorientierungsreise. Du würdest ja wahrscheinlich viel lieber mit mir über andere Dinge reden, aber ich glaube, wir müssen es vertagen auf eine der nächsten Folgen.
Und ja, so schnell geht uns der Stoff ja nicht aus.
Wahrscheinlich nicht. Also die Zuschauer haben ja jetzt zumindest mal gelernt, wer Casayo, nicht wer Casayo ist, aber was so ein bisschen dahinter steckt. Auch da haben wir ja noch an der Oberfläche gekratzt. Wir können ja noch sehr viel länger reden über das Team und über die verschiedenen Kompetenzen, die wir hier im Haus haben.
Ja, vor allen Dingen haben wir erstmal nur eigentlich schön ausgebreitet, was alles so die Stolperstellen und die Unzulänglichkeiten in den Systemen sind. Wir sind ja noch gar nicht darauf eingegangen, mit welchen Ansätzen wir im Alltag daran arbeiten, dass es halt eben besser funktioniert oder dass wir eben diese Lücken aus dem Produktangebot entstehen, wie wir die schließen oder was so unser Vorgehen ist, um da eben das möglichst gut bedienbar zu machen, was wir da so bauen.
Wir haben noch ein bisschen Zeit in den nächsten Folgen. Es ist sehr ratsam für die Zuhörer, jetzt einmal diesen Podcast zu abonnieren, damit die zukünftigen Folgen dann, ja, die dann erscheinen, natürlich auch sofort konsumiert werden können. Vielleicht fassen wir noch mal so ganz kurz zusammen, was man heute mitnehmen konnte. Also der KNX-Bus ist auf jeden Fall der Dinosaurier unter den Haussteuerungssystemen. Und wir haben heute viel über Nachteile und über Einschränkungen geredet, aber er hat tatsächlich auch viele Vorzüge. Und wir setzen das System ja, ich sag mal, auch in sehr großen Projekten ein. Es ist ja für uns, ich sag mal, eigentlich so der gesetzte Standard. Warum? Kann man lange noch drüber referieren, was es für Alternativen gibt. Auch darüber können wir noch sprechen. Also soll jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommen, dass der KNX nur doof ist, aber
ein bisschen schon. Aber wir kommen damit
wo Licht klar. Ist, ist auch Schatten, sagen wir mal so. Genau, wir haben auch Wege gefunden, damit umzugehen und auch diese Unzulänglichkeiten oder Grenzen gut auszuloten und dafür Lösungen zu suchen. Wir sind ja eigentlich sehr lösungsorientiert unterwegs, aber das Problembewusstsein muss natürlich trotzdem im ersten Schritt erstmal da sein. Also bevor ich eine Lösung suchen kann, sollte ich erstmal gut verstanden haben, wo will ich denn hin und was sind denn die Herausforderungen,
die ich habe. Und was sind einfach die Grenzen des Systems, das man einsetzt? Also da ist ja, das muss man eben wissen, das sind die harten Grenzen. Also einmal auch in der Kundenkommunikation, dass man eben ganz klar sagen kann, das können wir tun, das kann man auch, aber ist vielleicht nicht ganz so ausgereift oder trifft nicht 100% den Nagel auf den Kopf. In der Summe ist es aber so, dass durch die Robustheit und Vielseitigkeit von dem KNX die beste Basistechnologie ist.
Vielleicht lassen wir es mal bei dem Statement. Der KNX ist robust und gut und auf jeden Fall eine saubere Basis im Bereich Haussteuerung.
Ja, aber um zu einem exzellenten Ergebnis zu kommen, braucht es eben abseits der technischen Ebene und der reinen Umsetzung einer KNX-Programmierung einigen anderen Aufwand in der Vorplanung und in der Umsetzung, um eben wirklich zu einem runden System zu kommen. Also nicht jedes Haus, wo KNX genutzt wird, um die Sachen zu steuern, ist ein gut bedienbares, um den Begriff Smart Home nicht zu überstrapazieren, aber KNX einbauen heißt noch nicht, dass alles gut funktioniert und dass es einen spürbaren Hub zu einer konventionellen Installation gibt.
Okay, aber wir wollen natürlich, da ist ja genau das, wo wir hinwollen, wir wollen ja eigentlich zu einem, ich sage mal, exzellenten Ergebnis oder zu einem Ergebnis, wo ich aus der eingesetzten Technologie das meiste raushole. Und um da überhaupt hinzukommen, ich sage mal, im Bereich Smart Home, brauche ich halt mehr als konventionelle Installation, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und wie dieser Weg dann dorthin aussieht, das können wir gerne in den nächsten Folgen nochmal ein wenig breiter ausrollen, sage ich mal.
Ja, ich freue mich vor allen Dingen auf die Stilblüten, die dieser Weg in den letzten Jahren so herausgebildet hat und freue mich darauf, da ein bisschen aus der Praxis zu plaudern, in welche Sackgassen wir reingelaufen sind, zu welchen Höhenflügen und zu welchen tiefen Fallen es uns gebracht hat.
Also ohne das jetzt zu weit anzuteasern, wir haben uns auch ausreichend die Finger verbrannt mit diversen Technologien, die, ich will nicht sagen aus Unwissenheit, aber halt auch durch ihre technologischen Grenzen und aus der Kombination verschiedener Themen und Aspekte halt auch ja durchaus schwierige Situationen produziert haben, die wir dann wieder lösen mussten.
Das hätte auch gut werden können.
Jetzt ist es ja auch gut, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jeder, der jetzt zu uns kommt, kriegt ja was Gutes. Also danke erstmal für die Folge heute und wir dürfen gespannt sein auf eine weitere.
Allerdings.